Neues vom Räuber Hotzenplotz. Noch eine Kasperlgeschichte von Ottfried Preußler. Der Mann mit dem roten Kragen. Einmal stand Kasperls Großmutter um die Mittagszeit am Küchenherd und briet Bratwürste. Neben der Bratpfanne stand ein großer Topf Sauerkraut auf dem Herd. Das Sauerkraut dampfte, die Würste brutzelten und das ganze Haus war von einem unbeschreiblich herrlichen Duft erfüllt. Daran konnte jedermann merken, dass heute Donnerstag war. Denn am Donnerstag gab es bei Kasperls Großmutter Bratwurst mit Sauerkraut. Bratwurst mit Sauerkraut, das war Kasperls und Seppels Leibspeise. Wenn es nach ihnen gegangen wäre, hätte die Woche aus 7 Donnerstagen bestehen müssen. Oder noch besser aus 14. Deshalb kamen sie donnerstags immer besonders pünktlich zum Mittagessen nach Hause. Umso merkwürdiger fand es die Großmutter, dass sie sich heute verspäteten. Wo sie bloß stecken, dachte sie. Es ist schon 3 Minuten nach 12. Es wird ihnen doch nichts zugestoßen sein. Großmutter rückte die Bratpfanne und den Sauerkrauttopf vom Feuer. Dann öffnete sie den Topfdeckel ein wenig, um das Kraut abdampfen zu lassen. Im nächsten Augenblick war sie in eine mächtige Sauerkraut-Dampfwolke eingehüllt. Davon beschlugen die Gläser ihres Zwickers so stark, dass sie nichts mehr sah. Das ist wirklich dumm, rief sie. Wenn man schon einen Zwicker tragen muss, sollte man wenigstens durchsehen können. Geschwind nahm sie den Zwicker von der Nase, um ihm am Schürzenzipfel abzuwischen. Da hörte sie Schritte auf dem Gartenweg, schwere, eilige Schritte, die ganz gewiss nicht von Kasperl und Seppel stammten. Gleich darauf wurde die Tür aufgerissen und jemand kam in die Küche gepoltert. Na, na, sagte Kasperls Großmutter, nicht so stürmisch, Herr Oberwachtmeister. Können Sie denn nicht anklopfen? Ohne Zwicker sah Großmutter alles nur ganz verschwommen. Aber so viel hatte sie doch gesehen, dass der Mann, der ihr da in die Küche gerumpelt war, einen blauen Rock mit silbernen Knöpfen und rotem Kragen trug, dazu Helm und Säbel, und dass es sich folglich also um den Polizisten Alois Dimpfelmoser handeln musste. Den einzigen Menschen im Städtchen, der einen blauen Rock mit silbernen Knöpfen und rotem Kragen besaß. Das duftet ja ganz abscheulich gut hier, sagte der Mann mit dem roten Kragen. Die Stimme kam Großmutter zwar bekannt vor, doch es war nicht Herrn Dimpfelmosers Stimme. Wer kann das bloß sein, überlegte sie, und vor lauter Überlegen vergaß sie vollkommen, den Zwicker abzuwischen und wieder aufzusetzen. Der Mann mit dem blauen Rock und den silbernen Knöpfen war unterdessen an den Küchenherd getreten und hatte die Bratpfanne mit den Bratwürsten entdeckt. Bratwurst mit Sauerkraut, sagte er hingerissen, 14 Tage lang Wasser und Brot und jetzt Bratwurst mit Sauerkraut. Dann drehte er sich zu Großmutter um und drohte mit dem Säbel. Los, rief er, her mit den Bratwürsten und dem Sauerkraut. Ich hab Hunger und bin in Eile. Kaspars Großmutter war empört. Erlauben Sie mal, Herr Oberwachtmeister, soll das vielleicht ein Spaß sein? Der Mann unterbrach sie in barschem Ton. Machen Sie keine Geschichten, Großmütter, oder wissen Sie etwa nicht, wen Sie vor sich haben? Setzen Sie mal den Zwicker auf, aber ein bisschen rasch. Ja doch, Großmutter wischte den Zwicker ab und setzte ihn auf. Im nächsten Moment wurde sie weiß im Gesicht wie ein frisch gewaschenes Bettlaken. Ach du liebe Zeit, Sie sind das? Ich denke, Sie sitzen seit 14 Tagen im Spritzenhaus hinter Schloss und Riegel. Dort hat es sich ausgesessen, Großmutter. Und wie kommen Sie an die Uniform und den Säbel? Wenn das der Herr Oberwachtmeister Dimpfelmoser erfährt. Der Mann mit dem Polizeihelm lachte und sagte, der weiß das längst. Doch nun her mit den Bratwürsten und dem Sauerkraut, oder Sie sollen mich kennenlernen, so wahr ich der Räuber Hotzenplotz bin. Kasperls Großmutter warf einen Blick auf die Küchenuhr, es war 8 Minuten nach 12, wo nur Kasperl und Seppel blieben. Sie nahm einen Teller aus dem Geschirrschrank und tat eine Bratwurst und einen Löffel Kraut drauf. Eine Bratwurst? Der Räuber schlug mit der Faust auf den Tisch. Sie sind wohl nicht recht bei Trost. Ich will alle Bratwürste haben und alles Kraut, was im Topf ist. Verstanden? Was blieb Großmutter übrig? Sie legte ihm alle Bratwürste auf den Teller und stellte den Sauerkrauttopf daneben. Na also, rief Hotzenplotz und verlangte, dass Großmutter sich zu ihm an den Tisch setzte, damit sie mir keine Dummheiten machen. Mahlzeit! Großmutter saß auf dem Stuhl und musste zusehen, wie Hotzenplotz über die Bratwürste herfiel. Es waren im Ganzen 9 Stück, wie an jedem Donnerstag. Er vertilgte sie ratzeputz, dass es nur so schnupste. Das Sauerkraut aß er gleich aus dem Topf. Dass aber das Tischtuch bekleckerte, war ihm einerlei. Oh, das hat gut geschmeckt, grunzte er, als das Kraut und die Würste verschlungen hatte. Ganz verdammt gut geschmeckt hat mir das, Großmutter. Und jetzt geben Sie mal hübsch Acht. Auf der Küchenuhr ist es gerade 12:15. Sie werden nun 10 Minuten hier sitzen bleiben und still sein. Mucks, Mäuschen, still. Nach 10 Minuten dürfen Sie meinetwegen um Hilfe rufen, aber nicht eine Minute früher. Haben Sie mich verstanden? Großmutter gab ihm keine Antwort. Hey, Sie, rief der Räuber Hotzenplotz. Haben Sie überhaupt zugehört? Warum sagen Sie nichts? Großmutter konnte nichts sagen. Sie saß auf dem Stuhl und rührte sich nicht. Genau in dem Augenblick, als Hotzenplotz den letzten Zipfel der letzten Bratwurst vertilgt hatte, war sie ohnmächtig geworden. Teils aus Ärger, teils vor Schreck. Lasst mich raus. Kasperl und sein Freund Seppel waren am Stadtbach zum Angeln gewesen, hatten aber nichts gefangen außer einem alten Schneebesen und einer leeren Essigflasche. Den Schneebesen hatten sie wieder ins Wasser geworfen, die Flasche nicht. Denn, hatte Kasperl gesagt, daraus können wir eine Flaschenpost machen, wenn wir mal eine brauchen sollten. Wie jeden Donnerstag wären sie auch heute besonders pünktlich zu Tisch gekommen, wenn sie nicht unterwegs eine merkwürdige Geschichte erlebt hätten. Als sie über den Marktplatz gingen, hörten sie aus dem Spritzenhaus dumpfes Geschrei. Nanu, sagte Kasperl, Hotzenplotz scheint einen schlechten Tag zu haben. Horch, wie er flucht und schimpft. Der schimpft nicht, erwiderte Seppel. Der ruft um Hilfe. Vielleicht hat er Zahnschmerzen oder Bauchweh. Seit der Geschichte mit Großmutters Kaffeemühle war Kasperl auf Hotzenplotz schlecht zu sprechen. Hoffentlich hat er Bauchweh und Zahnschmerzen, meinte er, und dazu noch an jeder Zehe 2 Hühneraugen. Trotzdem lief er mit Seppel zum Spritzenhaus, um zu hören, was es da gäbe. Das Spritzenhaus hatte ein einziges kleines Fenster, das selbstverständlich vergittert war. Wenn man sich unter das Fenster stellte, verstand man die dumpfe Stimme recht gut. Hilfe, tönte es aus dem Spritzenhaus. Hilfe, man hat mich hier eingesperrt. Aufmachen, lass mich raus. Kasperl und Seppel lachten. Das könnte Ihnen so passen, riefen sie. Wir sind froh, dass Sie endlich drin sind, Herr Hotzenplotz. Vor 14 Tagen hatten sie mitgeholfen, den Räuber einzufangen. Sie hatten dafür vom Herrn Bürgermeister eine Belohnung von 55 Mark 55 bekommen und der Wachmeister Dimpfelmoser war seither Oberwachtmeister. Rauslassen, rief die Stimme. Ich bin nicht der Räuber Hotzenplotz. Oh ja, unterbrach ihn der Kasperl. Wir wissen Bescheid. Sie sind Rotkäppchen mit den 7 Zwergen. Nein zum Kuckuck. Ich bin doch Oberwachmeister Dimpfelmoser. Hören Sie endlich mit dem Geschrei auf, Sie Oberkrachmeister. Gleich wird die Polizei kommen. Unsinn, die Polizei bin ich selbst. Erkennt ihr mich nicht an der Stimme? Lasst mich hier raus, ich bin eine Amtsperson. Kasperl und Seppel glaubten der dumpfen Stimme kein Wort. Für sie war die Angelegenheit sonnenklar. Hotzenplotz wollte sie in das Licht führen, aber das sollte ihm nicht gelingen. Wenn Sie wirklich Herr Dimpfelmoser sind, sagte Kasperl, dann kommen Sie doch ans Fenster, damit wir Sie sehen können. Das geht nicht, ich liege gefesselt am Boden. Wenn ihr mich nicht sofort hier rauslasst, macht ihr euch strafbar. Habt ihr verstanden? Ihr macht euch strafbar. Wie immer, so wussten sich Kasperl und Seppel auch jetzt zu helfen. Seppel stellte sich mit dem Rücken an die Wand des Spritzenhauses, dann stieg Kasperl ihm auf die Schultern und schaute zum Gitterfenster hinein. Also los, rief er, zeigen Sie sich, wo stecken Sie? Ich liege hier unten, hinter dem Feuerwehrauto. Kannst du mich sehen? Nein, sagte Kasperl, da müsste das Auto aus Glas sein. Glauben Sie bloß nicht, dass jemand auf Ihre dummen Lügengeschichten hereinfällt. Aber das sind keine Lügen, das ist die reine amtliche, polizeilich erwiesene Wahrheit. Ich bitte euch, glaubt mir und lasst mich hier raus. Was soll ich denn tun, damit ihr mir endlich Glauben schenkt? Kasperl und Seppel hätten ihm gern noch ein Weilchen zugehört. Es freute sie, dass sich der Räuber Hotzenplotz nun aufs Betteln verlegt hatte. Doch da schlug es vom Rathausturm 12:15 und plötzlich fiel ihnen ein, dass heute Donnerstag war. Winseln Sie ruhig weiter, rief Kasperl zum Gitterfenster hinein. Mein Freund Seppel und ich müssen leider nach Hause zum Mittagessen. Herr Oberschachschmachtmeister Hotplotzenhotz. Oder glauben Sie, dass wir Ihretwegen die Bratwürste platzen lassen?
Neuigkeiten. Zunächst hatten Kasperl und Seppel den Eindruck, als nähme es Großmutter ihnen gewaltig übel, dass sie so spät nach Hause gekommen waren. Sie saß regungslos hinter dem Küchentisch und strafte sie, wie es schien, mit Verachtung. Großmutter, sagte Kasperl, bitte sei wieder lieb, es war wirklich nicht unsere Schuld. Jetzt erst merkte er, was mit Großmutter los war. Ach du grüne Sieben, ich glaube fast, sie ist wieder ohnmächtig. Seppel deutete auf die leere Bratpfanne und den Sauerkrauttopf. Vielleicht war sie böse, weil wir nicht pünktlich zum Essen gekommen sind, meinte er. Da hat sie vor lauter Ärger alles allein verputzt und dann ist ihr schlecht geworden. Kann sein, sagte Kasperl. 9 Bratwürste und ein ganzer Topf Sauerkraut sind ein bisschen viel für sie. Gemeinsam schleppten sie Großmutter auf das Sofa. Sie betupften ihre Stirn und Schläfen mit Franzbranntwein. Sie hielten ihr eine frisch aufgeschnittene Rotzwiebel unter die Nase. Davon musste Großmutter fürchterlich niesen, und nachdem sie sich ausgenießt hatte, richtete sie sich auf und blickte umher, wie jemand, der seinen eigenen Namen vergessen hat. Dann fiel ihr Blick auf die leere Bratpfanne und den Sauerkrauttopf auf dem Küchentisch, und da kehrte mit einem Schlag ihr Gedächtnis zurück. Stellt euch vor, was geschehen ist! Hastig erzählte sie Kasperl und Seppel von ihrem Abenteuer mit Hotzenplotz. Ist es nicht haarsträubend, rief sie. Am hellen Mittag ist man in dieser Stadt seines Lebens und seiner Bratwürste nicht mehr sicher. Ich möchte bloß wissen, wozu es hier eine Polizei gibt. Großmutter ließ sich mit einem Seufzer aufs Sofa zurücksinken und es hatte den Anschein, als gedenke sie im nächsten Augenblick erneut in Ohnmacht zu fallen. Mit matter Stimme bat sie Kasperl und Seppel zum Oberwachtmeister Dimpfelmoser zu laufen und ihm den Vorfall zu melden. Wie ich ihn kenne, hauchte sie, sitzt er um diese Zeit in der Wachstube hinterm Schreibtisch und hält sein Mittagsschläfchen. Heut kaum, sagte Kasperl, und obgleich er einen grässlichen Hunger hatte, donnerstags aß er zum Frühstück immer nur halb, um zum Mittag den richtigen Bratwurst- und Sauerkrautappetit zu haben, versetzte er seinem Freund Seppel eins in die Rippen und rief: Nichts wie zum Spritzenhaus! Ohne sich weiter um Großmutter zu kümmern, machten die Freunde Kehrt und flitzten zur Tür hinaus. Aber was habt ihr denn? Großmutter blickte ihn verwundert nach. Es gelang ihr, die aufkommende Ohnmacht zu überwinden. Sie tastete sich am Sofa entlang zum Tisch und vom Tisch zum Küchenschrank. Dort genehmigte sie sich zur Stärkung 2 Gläschen Melissengeist, und nachdem sie sich dreimal kräftig geschüttelt hatte, rannte sie Kasperl und Seppel nach. Ein Ausbund an Unverschämtheit. Zum Spritzenhaus gab es 2 Schlüssel. Den einen hatte Oberwachtmeister Dimpfelmoser in Verwahrung, den anderen der Hauptmann der Freiwilligen Feuerwehr, ein Herr Rübesamen, im Hauptberuf Inhaber einer kleinen Senffabrik. Herr Rübesamen dachte sich weiter nichts dabei, als Kasperl und Seppelin um den Spritzenhausschlüssel baten. Herr Oberwachtmeister Dimpfelmoser habe sie hergeschickt, es sei dringend, aber natürlich gern, und bestellt dem Herrn Oberwachtmeister einen schönen Gruß von mir. Sobald Kasperl und Seppelin den Schlüssel hatten, rannten sie hast du was kannst du was zum Spritzenhaus, wo sie von Großmutter schon erwartet wurden. Sagt mir um Himmels Willen, was soll das alles? Du wirst es gleich sehen, Großmutter. Kasperl steckte den Schlüssel ins Schloss und sperrte das Tor auf. Der Herr Polizeioberwachtmeister Alois Dimpfelmoser lag im hintersten Winkel des Spritzenhauses zwischen der Wand und dem Feuerwehrauto. Er war von unten bis oben in ein Feuerwehrschlauch eingewickelt. Am einen Ende der Rolle schauten die nackten Füße heraus, am anderen Ende der Hals und der Kopf. Der Kopf aber steckte in einem leeren Wassereimer. Deshalb hatte Herr Dimpfelmosers Stimme so dumpf und fremd geklungen, dass Kasperl und Seppel sie nicht erkannt hatten. »Kommt, helft mir!« rief Kasperl. »Wir müssen ihn wieder auswickeln!« Sie packten das eine Ende des Feuerwehrschlauches und zogen daran. Da begann sich der Herr Oberwachtmeister um die eigene Achse zu drehen wie eine Spindel, und je eifriger sie zogen, desto schneller drehte er sich. »Sachte, sachte«, rief er, »mir wird ganz schwindelig im Kopf, der Mensch ist kein Brummkreisel.« Es dauerte eine Zeit lang, bis sie ihn fertig ausgewickelt hatten. Nun zeigte es sich, dass der arme Herr Dimpfelmoser nur noch mit Hemd und Unterhose bekleidet war. Alles Übrige hatte ihm Hotzenplotz ausgezogen und weggenommen, sogar die Schrumpfsocken. »Warum lasst ihr mich denn in diesem verdammten Eimer so lange stecken?« Richtig, der Wassereimer, den hatten sie ganz vergessen. Kasper befreite Herrn Dimpfelmoser davon und Herr Dimpfelmoser holte ein paar Mal tief Luft. Na endlich! Unter dem Ding bin ich halb erstickt. Er rieb sich die Augen und blickte an sich hinunter. Dieser Halunke, er hat mir sogar die Hose geraubt. Ich bitte Sie, Großmutter, gucken Sie weg. Großmutter nahm den Zwicker ab. Das ist besser als weggucken, meinte sie. Doch nun sagen Sie mal, was um alles in der Welt ist hier eigentlich vorgefallen? Herr Dimpfelmoser hängte sich Kasperls Jacke um und setzte sich auf das Trittbrett des Feuerwehrautos. Hotzenplotz hat mich reingelegt, brummte er. Kurz nach 11:30 war es. Plötzlich, ich stehe wie immer um diese Zeit auf dem Marktplatz und sorge für Recht und Ordnung, ertönt aus dem Spritzenhaus lautes Wehgeschrei. Hilfe, Herr Oberwachtmeister, Hilfe, ich habe eine Blinddarmverrenkung. Ich muss zum Doktor. Kommen Sie schnell, schnell, kommen Sie. Ich renne natürlich sofort zum Spritzenhaus. Eine Blinddarmverrenkung, denke ich, darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wie, wenn er daran eingeht? Ich sperrte das Tor auf und nichts wie hinein. Da bekomme ich unversehens, ich weiß nicht woher, einen Schlag auf den Kopf, und dann bin ich für eine Weile weg gewesen. Entsetzlich, rief Großmutter, haarsträubend und entsetzlich. Ich sage ihr, heutzutage muss man bei Räubern auf alles gefasst sein, selbst wenn sie sterbenskrank sind. Der war gar nicht sterbenskrank, knurrte Herr Dimpfelmoser. Er hat mir mit seiner Blinddarmverrenkung bloß etwas vorgeschwindelt, damit er mich auf den Kopf hauen konnte. Und wissen Sie was? Er hat es mit einer Feuerpatsche getan. Das hat er mir hinterher, als ich gefesselt aufwachte, selbst erzählt. Auch das noch, rief Großmutter. Dieser Mensch ist doch wirklich ein Ausbund an Unverschämtheit. Man muss ihn auf schnellstem Weg wieder einfangen und der gerechten Bestrafung zuführen. Finden Sie das nicht auch? Und ob ich das finde? Herr Dimpfelmoser sprang auf und schüttelte die geballten Fäuste. Ich werde es dem Halunken zeigen zum Donnerwetter. Und wenn er sich hinterm Mond verkriecht. Damit wollte er losstürmen und die Jagd nach dem Räuberhotzenplatz aufnehmen. Seppel gelang es gerade noch rechtzeitig, ihn an einem Hemdzipfel zu packen und festzuhalten. Nicht doch, Herr Oberwachmeister, rief er. Vergessen Sie nicht, dass Sie keine Hose anhaben.
Hotte, hotte, hü. Kasperl und Seppel schlugen dem Oberwachmeister vor, ihm die zweite Uniform aus der Wohnung zu holen. Doch leider stellte es sich heraus, dass Herr Dumpfelmoser die zweite Uniform gestern früh in die Reinigungsanstalt gebracht hatte und dort war ihm gesagt worden, er bekomme sie frühestens nächsten Mittwoch zurück. Vielleicht auch erst Donnerstag oder Freitag. Schön, sagte Kasperl. Es muss ja nicht ausgerechnet die Uniform sein. Sie haben doch gewiss andere Anzüge. »Eben nicht«, stöhnte der Oberwachmeister und gestand ihnen, dass er keinen anderen Anzug im Schrank habe, nicht einmal eine einzelne Hose. »Denn«, sagte er, »wie ihr wisst, bin ich immer im Dienst und im Dienst trägt man Uniform.« Da war guter Rat teuer. »Wissen Sie was«, meinte Kasperle und ging nach einem Gegrübeln, »wir bringen Sie erst einmal zu uns nach Hause, dort sind Sie am besten aufgehoben. Großmutter hat gewiss nichts dagegen, oder?« Großmutter war mit allem einverstanden. Kasperl und Seppel liehen sich bei der Gemüsefrau an der Ecke den Handwagen und ein leeres Gurkenfass. Es war nicht ganz einfach, Herrn Dimpfelmoser dazu zu bringen, dass er ins Fass stieg und sich darin nach Hause befördern ließ. »Bin ich vielleicht eine saure Gurke?« schimpfte er. »Amtspersonen haben in einem solchen Fass nichts verloren.« Zuletzt stieg er aber doch hinein. Was wäre ihm denn noch anderes übrig geblieben? Kasperl und Seppel holten den hölzernen Deckel aufs Gurkenfass, spannten sich vor den Handwagen und wollten losfahren. »Wartet«, rief Großmutter. »Nicht so rasch. Erst muss ich das Spritzenhaus abschließen. Hotzenplotz bringt es fertig und stiehlt uns auch noch das Feuerwehrauto, wenn wir nicht aufpassen.« »Aber er hat doch den anderen Schlüssel, den von Herrn Dimpfelmoser. Damit kann er sowieso ins Spritzenhaus.« »Trotzdem«, erwiderte Großmutter, »Ordnung muss sein, da hilft alles nichts.« Kasperl und Seppel warteten, bis sie das Spritzenhaus zugesperrt hatte. Dann setzten sie sich mit dem Handwagen in Bewegung. Großmutter lief hintendrein und schob. Die Leute, denen sie unterwegs begegneten, mussten den Eindruck haben, die drei hätten auf dem Gemüsemarkt ein Fass Gurken gekauft und schafften es nun nach Hause. Wären sie nahe genug herangekommen, so hätten sie freilich gehört, dass im Gurkenfass jemand saß, der unaufhörlich mit dumpfer Stimme vor sich hinschimpfte. »Oh, verflucht ist da seine Luft hier drin. Ich werde mein Lebtag nach sauren Gurken stinken, fürchte ich, und es ist zu eng hier. Ich bin aber noch ein einziger blauer Fleck. Au, meine Nase! Oh weh, meine linke Schulter! Ihr glaubt wohl, ich habe Gummiknochen und einen Wattekopf.« Je länger die Fahrt dauerte, desto weniger wohl fühlte sich der Herr Oberwachmeister im Gurkenfass, und je weniger wohl er sich fühlte, desto lauter schimpfte er. Ein paar Mal versuchte Großmutter, ihm gut zuzureden. »Still doch, Herr Oberwachmeister, still doch. Was sollen die Leute denken?« Als dies alles nichts half, stimmten Kasperl und Seppel ein Lied an. »Hotte, hotte, hü, Klöße in der Brüh. Willst du mit der Kutsche fahren, darfst du nicht an Butter sparen, spät und in der Früh, hü, 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 hotte, hotte, hü.« Großmutter sang aus voller Kehle mit und es gelang ihnen, wenn auch mit einiger Mühe, Herrn Dimpfelmoser zu übertönen. Es muss etwas geschehen. Großmutter hatte im Dachgeschoss ihres Häuschen ein kleines Zimmer mit schiefen Wänden und einem Gästebett. Dort brachten sie den Oberwachtmeister unter. »Mögen Sie Baldrian-Tee?« fragte Großmutter. »Baldrian-Tee beruhigt die Nerven und wird Ihnen gut tun nach allem, was Sie erlebt haben.« »Wenn ich ehrlich bin«, sagte Herr Dimpfelmoser, »dann möchte ich lieber etwas zu essen.« »Was meinen Sie, wie mir der Magen knurrt?« »Uns auch«, riefen Kasperl und Seppel, »uns auch.« Großmutter lief in die Küche und strich einen Haufen Butterbrote. Herr Dimpfelmoser, Kasperl und Seppel sorgten dafür, dass nichts übrig blieb. Großmutter konnte das nicht verstehen. Bei ihr schlug sich jede Aufregung auf den Magen und hinterher brachte sie stundenlang keinen Bissen hinunter. Sie stellte Herrn Dimpfelmoser ein Kännchen Baldrian-Tee ans Bett und erklärte, sie müsse nun in die Stadt gehen. Erstens habe sie einiges zu besorgen und zweitens, versprach sie ihm, werde ich in der Reinigungsanstalt ein bisschen Dampf machen wegen ihrer Uniform. »Oh ja«, rief Herr Dimpfelmoser, »die sollen sich ausnahmsweise einmal beeilen und noch etwas könnten sie für mich tun. Nämlich, bringen Sie mir von daheim ein paar Schuhe und Strümpfe, den zweiten Helm und den anderen Säbel mit, den Paradesäbel, den ich normalerweise nur sonntags trage. Frau Funzmichel, meine Zimmerwirtin, wird Ihnen alles geben. Und noch etwas, damit ich es nicht vergesse. Im Fahrradständer auf unserem Hof steht ein blaues Fahrrad mit roten Felgen. Ob Sie das auch noch mitbringen könnten? Es ist mein Dienstrad. So wie ich die Uniform aus der Reinigungsanstalt zurückbekomme, radle ich damit los, und dann wird es nicht lange dauern, bis Hotzenplotz wieder im Loch sitzt. Das schwöre ich Ihnen. Gut, sagte Großmutter, also den Säbel, die Schuhe und Strümpfe, den Helm und das blaue Fahrrad. Und Bratwürste, fügte Kasperl hinzu. Bratwürste? Fragte Großmutter. Klar, sagte Kasperl, vergiss nicht, dass heute Donnerstag ist. Bratwurst mit Sauerkraut könnte man ausnahmsweise auch einmal am Abend essen. Bratwurst mit Sauerkraut. Großmutter schüttelte heftig den Kopf. Solange der Räuber Hotzenplotz frei herumläuft, kommen mir keine Bratwürste mehr ins Haus. Und Sauerkraut auch nicht. Glaubt ihr, ich locke mir diesen Menschen ein zweites Mal auf den Hals? Einmal genügt. Dabei blieb sie, und es gab nichts auf der ganzen Welt, was sie davon abbringen konnte. Weil Kasperl und Seppel das wussten, versuchten sie es gar nicht erst, es ihr auszureden. Traurig ging sie in den Garten. Sie setzten sich hinter dem Haus in die Sonne und überlegten. Die Rechnung war einfach. Je schneller der Räuber Hotzenplotz hinter Schloss und Riegel kam, desto früher gab es bei Großmutter wieder Bratwurst mit Sauerkraut. »Wollen wir eigentlich warten, bis Dimpfelmoser ihn fängt?«, fragte Kasperl. »Es muss was geschehen, finde ich.« »Hast du schon einen Plan?«, wollte Seppel wissen. »Man müsste ihn einfach wieder ins Spritzenhaus locken, verstehst du?« »Fragt sich nur wie«, meinte Seppel. »Mit Speck vielleicht oder mit Bratwürstchen?« »Das ist alles Quatsch«, sagte Kasperl. Er legte die Stirn in Falten und dachte nach. Er dachte an dies und jenes, und plötzlich fiel ihm die Essigflasche ein, die sie heute aus dem Stadtbach gefischt hatten. »Ich hab's«, rief er. »Ich hab's, Seppel. Wir bringen ihm eine Flaschenpost.« »Eine Flaschenpost.« »Und die schicken wir Hotzenplotz?« »Du musst zuhören, wenn ich dir etwas sage. Wir bringen sie ihm. Das macht einen großen Unterschied. Weißt du was, Seppel? Sei noch so gut und besorge mir im Papiergeschäft eine Stange Siegellack.« »Siegellack?« »Ja«, sagte Kasperl. »Bei einer richtigen Flaschenpost ist der Siegellack fast noch wichtiger als die Flasche selbst.«
Daheim ist daheim. Der Räuber Hotzenplotz freute sich bis in die letzten Bartstoppeln. Erstens war er seit heute Mittag wieder ein freier Mann, und das war natürlich die Hauptsache. Zweitens besaß er nun eine vollständige Polizeiuniform, ein Umstand, den er beruflich nach besten Kräften zu nutzen gedachte. Und drittens, das musste er Kasperls Großmutter lassen, hatten ihm die Bratwürste und das Sauerkraut ganz verteufelt gut geschmeckt. »Wenn es nun mit der Höhle auch noch klappt, kann ich wirklich zufrieden sein«, dachte er. Die Uniform des Herrn Oberwachtmeisters Dimpfelmoser passte ihm auf den Leib, wie für ihn geschneidert. Die eigenen Sachen trug er zu einem Bündel verschnürt unterm linken Arm. In der rechten schwenkte er den erbeuteten Säbel wie einen Spazierstock. Während er durch den Wald schritt, pfiff er laut und nicht immer ganz richtig sein Leib- und Magenlied. Lustig ist das Räuberleben in den grünen Wald, Juche, da braucht niemand Acht zu geben auf die Polizei, 2-3, da braucht niemand Acht zu geben auf die Polizei. Weil er sich Zeit ließ, brauchte er nahezu anderthalb Stunden, bis er zu Hause ankam. Wie nicht anders erwartet, war der Eingang zu seiner Höhle mit Brettern zugenagelt. Am Türpfosten hing ein handgeschriebenes Schild mit der Aufschrift »Polizeilich vernagelte Räuberhöhle«. Unbefugte Entnagelung strengstens verboten. Wer es dennoch tut, wird bestraft. Die Polizeibehörde Dimpfelmoser. Oberwachtmeister. Hotzenplotz rieb sich augenzwinkernd die Hände. Bis hierher ist alles in schönster Ordnung. Mal sehen, ob wir auch weiter Glück haben. Andere Räuber pflegten sich für den Fall, dass ihr Schlupfwinkel eines Tages entdeckt wird, Zweithöhlen anzulegen, in denen sie dann ausweichen können. Nicht so der Räuber Hotzenplotz. Wozu eine Zweithöhle, hatte er sich gefragt. Die erste tut es genauso. Das Einzige, was man braucht, ist ein zweiter Zugang, den niemand kennt. Man muss es nur schlau genug anstellen, dann ist alles einfach und bombensicher. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass er von niemandem belauscht wurde, lief er zu einer einzelnen alten Eiche, die stand etwa 20 Schritte vom Eingang der Höhle entfernt und war innen hohl. Er stieg in die Öffnung und scharrte das Laub und die Rindenstücke beiseite, mit denen der Boden bedeckt war. Darunter kam eine starke, aus Eichenbrettern gezimmerte Tür zum Vorschein. Hotzenplotz holte aus einer Spalte des Baumstammes einen Schlüssel hervor, den kein Mensch dort vermutet hätte. Nun öffnete er die Falltür und damit den Einstieg zu einem schmalen unterirdischen Gang. Der Gang war genau 20 Schritte lang, dann stieß man auf eine Bretterwand. Hotzenplotz bückte sich, drückte auf einen verborgenen Knopf und ließ sich die Bretterwand einfach beiseite schieben. Grinsend betrat er die Räuberhöhle. »Daheim ist daheim«, rief er. »Wie ich die Polizei kenne, wird sie mich überall suchen, bloß hier nicht. Schließlich ist meine Behausung ja amtlich zugenagelt.« Er knallte das Bündel mit seinen Sachen in eine Ecke und blickte sich in der Höhle um. Schränke und Truhen waren geöffnet, der Inhalt lag auf dem Fußboden. Alles war durcheinander geworfen. Wäsche und Küchengerät, der Hausrock, die Kaffeekanne, der Stiefelknecht, eine Schachtel mit Schnurrbartwichse, das Schulputzzeug, Streichhölzer, Schürhaken, Feuerzange und Nudelbrett, ein paar Hosenträger, mehrere Päckchen Schnupftabak, eine Ofengabel, die Spiritusflasche und 100 andere Dinge. »Zum Teufel mit diesem Dimpfelmoser«, erboste sich Hotzenplotz. »Ich sehe ja ein, dass er meine Höhle durchsuchen musste, aber er hätte doch wenigstens dafür sorgen können, dass hinterher alles wieder an seinen Platz kommt. Mal sehen, was fehlt.« Was fehlte, waren die 7 Messer, die Pfefferpistole, das Fernrohr, der Räubersäbel, das Pulverfass und die Pfeffertonne. Herr Dimpfelmoser hatte sie bei der Durchsuchung der Höhle beschlagnahmt und wegbringen lassen. Aber den Räuber Hotzenplotz ließ das völlig kalt. Für solche Fälle hatte er vorgesorgt. Er rückte sein Bett von der Wand und öffnete eine verborgene Luke im Fußboden. »Es geht eben nichts über einen geheimen Vorratskeller«, sagte er, legte sich auf den Bauch und streckte den Arm durch die Luke. Für jedes beschlagnahmte Messer lagen da unten 3 neue bereit, nebst allem anderen, was man als Räuber zur Ausübung seines Berufes braucht. Mit sicherem Griff zog er eine geladene Pfefferpistole herauf. »Die reicht mir fürs Erste«, meinte er. »Alles andere später, sobald ich hier oben ein wenig Ordnung gemacht habe.« Ordnung machen war etwas, was er besonders ungern tat. »Ich komme mir vor wie mein eigenes Dienstmädchen«, schimpfte er. »Doch so wahr ich der Räuber Hotzenplotz bin, ich werde mich dafür rächen. Nicht nur an Dimpfelmoser, sondern vor allem an Kasper und Seppel. Die sollen mich nicht umsonst ins Loch gebracht haben. Gleich morgen will ich mich auf die Lauer legen. Und wenn ich sie kriege, dann mache ich Schmorbraten aus den beiden. Ja, Schmorbraten!« Mit Flaschenpost. Am nächsten Morgen brach Hotzenplotz auf, um Kasperl und Seppel zu fangen. Wieder trug er die Polizeiuniform, nur dass diesmal in seinem Gürtel die Pfefferpistole und 7 Messer steckten. Das Ersatzfernrohr und ein paar handfeste Stricke hatte er auch dabei. Hinter den Ginsterbüschen am Waldrand bezog er Posten. »Hier bleibe ich liegen und warte, bis sie vorbeikommen«, schwor er sich. »Irgendwann kommen sie ganz bestimmt vorbei. Das habe ich so in der Nase, verdammt nochmal. Und bis jetzt ist auf meine Nase noch immer Verlass gewesen.« Er beobachtete durch das Fernrohr die Landstraße. Nirgends ein Mensch zu erspähen. Die Sonne schien Hotzenplotz auf den Kopf, eine Fliege summte um seinen Helm. Um nicht versehentlich einzuschlafen, nahm er von Zeit zu Zeit eine Prise Schnupftabak. »Man soll es nicht für möglich halten, wir einem 14 Tage im Spritzenhaus aus der Übung bringen«, knurrte er. »Früher konnte ich stundenlang auf der Lauer liegen und trotzdem bin ich nicht schläfrig geworden.« Mit einem Mal gab es ihm einen Riss. Auf der Landstraße näherten sich 2 wohlbekannte Gestalten. Die eine, das sah er im Fernrohr ganz deutlich, trug eine rote Kasperlmütze, die andere einen grünen Seppelhut. Mit einem Schlag war der Räuber Hotzenplotz pudelwach. »Habe ich nicht gewusst, dass sie hier vorbeikommen werden«, brummte er, »sind vermutlich beim Fischen gewesen, die beiden. Seppel trägt eine Angelrute über der Schulter und Kasperl ein Netz. Übrigens hängt im Netz etwas drin. Scheint was Schweres zu sein. Eine Flasche vielleicht?« »Ja, zum Schinder, das ist eine Flasche. Jetzt sehe ich's ganz genau. Ob da Rum drin ist? Oder Birnengeist?« Hotzenplotz spürte, wie ihm das Wasser im Mund zusammenlief. Trotzdem bewahrte er kaltes Blut und machte sich sprungbereit. Er ließ Kasperl und Seppel auf wenige Schritte herankommen, dann brach er mit vorgehaltener Pfefferpistole aus dem Gebüsch hervor. »Hände hoch, oder es knallt!« Kasperl und Seppel ließen das Angelzeug fallen und hoben die Hände. Plötzlich fing Kasperl zu lachen an. »Sie sind von der Polizei und jagen als einen solchen Schreck ein. Was soll denn das?« Hotzenplotz hielt ihm die Pfefferpistole unter die Nase. »Schau mir mal ins Gesicht und denk dir den Helm und den roten Kragen weg. Jetzt vergeht dir das Lachen, wie?« Kasperl verdrehte die Augen und Seppel klapperte mit den Zähnen. Sie hatten es vorher gründlich geübt. »Sie sind das?« stotterte Kasperl. »Ja, ich bin das. Überrascht euch das etwa?« Hotzenplotz deutete mit dem Pistolenlauf auf die Flasche in Kasperls Netz. »Woher habt ihr die?« Aus dem Stadtbach gefischt. Es ist eine Fla... »Warum sprichst du nicht weiter? Her damit! Wollen mal sehen, was drin ist!« Hotzenplotz ließ sich die Flasche geben, beguckte sie gründlich von allen Seiten und meinte kopfschüttelnd, »Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Ding versiegelt. Und hier klebt ein Zettel drauf, wie ich sehe.« Der Zettel trug eine Aufschrift in großen, ein wenig verschnörkelten Buchstaben. »Flaschenpost. Wichtige Mitteilung an die Polizei. Öffnen durch Nicht-Polizeibeamte streng verboten.« Hotzenplotz grinste und rieb sich das Kinn. »Was verboten ist, reizt mich doppelt. Ich werde die Flaschen natürlich öffnen.« »Das dürfen Sie nicht«, rief Kasperl. »Sie sind ja kein Polizeibeamter.« Hotzenplotz lachte ihn schallend aus. »Willst du mir etwa Vorschriften machen? Sieh mal, wie rasch das geht.« Er zog seinen Säbel und hackte die Flasche mit einem kurzen Schlag in der Mitte durch. Ein zusammengerolltes Papier fiel heraus. Er bückte sich, hob es auf, überflog es und sah auf den ersten Blick, dass äußerste Vorsicht geboten war. »Umdrehen!« herrschte er Kasperl und Seppel an. Augen zu, Ohren zu halten. Jetzt erst begann er den Brief aus der Flasche zu lesen, von dem er nicht ahnen konnte, dass Großmutter ihn in Kasperls Auftrag geschrieben hatte. Werter Herr Dimpfelmoser, in der Todesstunde vertraue ich dieser Flaschenpost ein Geheimnis an. Alle Reichtümer an Geld und Gold, die ich im Lauf meines langen Lebens zusammengehamstert habe, liegen im Spritzenhaus unseres Städtchens vergraben. Sie werden gebeten, sie polizeilich sicherzustellen und an die armen Leute zu verteilen, sonst finde ich keine Ruhe im Grab. Ein unbekannt bleiben wollender, jedoch reicher Sünder. Zur Beachtung, der Schatz ist verzaubert, er muss bei Vollmond gehoben werden, sonst geht es schief. Hotzenplotz rieb sich die Augen und zwickte sich in die Nase. Kein Zweifel, er träumte nicht. Die Nachricht vom Geld- und Goldschatz im Spritzenhaus ließ ihn für eine Weile alles vergessen, was ringsum geschah. Kasperl und Seppel machten sich das zunutze und rannten davon. Hotzenplotz merkte es einige Augenblicke zu spät. »Halt!« rief er. »Stehen bleiben, verdammt nochmal! Stehen bleiben!« Für einen Schuss aus der Pfefferpistole waren sie zu weit weg und nachlaufen wollte er ihnen nicht. Wozu auch? Für diesmal konnten ihm Kasperl und Seppel gestohlen bleiben. Im Augenblick gab es Dinge, die tausendmal wichtiger waren. »Ob das stimmt, was da auf dem Zettel steht?« überlegte er. »Warum sollte es eigentlich nicht stimmen? Immerhin war die Flaschenpost ja versiegelt gewesen.« Er rollte den Brief zusammen und steckte ihn in die Hosentasche. »Ich werde der Sache mit dem vergrabenen Schatz auf den Grund gehen«, nahm er sich vor. »Das soll mir mit Hilfe des Spritzenhausschlüssels nicht schwerfallen. Außerdem haben wir heute Vollmond, das trifft sich ja.« Dass er mit äußerster Vorsicht zu Werke gehen musste, verstand sich von selbst. Er wollte sich recht viel Zeit lassen und die Umgebung des Spritzenhauses sorgfältig auskundschaften, bevor er hineinging. »Sicher ist sicher«, dachte er. »Wenn ich Glück habe, bin ich morgen ein reicher Mann und kann es mir leisten, die Räuberei an den Nagel zu hängen. Hoffen wir, dass nichts dazwischen kommt.«
36 Knöpfe. Kasperl und Seppel freuten sich, weil mit Hotzenplotz alles so schön geklappt hatte. Sie zweifelten nicht daran, dass er auf ihren Schwindel mit der Flaschenpost hereingefallen war. Am Abend ließen sie sich von Großmutter im Spritzenhaus einschließen. Das war notwendig, weil sich das Spritzenhaus nur von außen zusperren ließ. Großmutter zog den Schlüssel ab und wünschte ihnen viel Glück. Gebt Acht, dass ihr nicht daneben haut. Dieser Mensch ist zu allem fähig. Wenn euer Plan nicht so gut wäre, müsste man richtig Angst haben. Großmutter hatte trotzdem Angst um sie, auch wenn sie es sich nicht anmerken ließ. Um auf andere Gedanken zu kommen, machte sie auf dem Heimweg einen Besuch bei Frau Meier von nebenan. Frau Meier bewirtete sie mit Tee und Zuckerplätzchen. Dann begannen die alten Damen zu plaudern, und da sie meist gleichzeitig redeten, wurde es keiner von beiden langweilig. Die Zeit verging ihnen wie im Flug, und als Großmutter endlich aufbrach, war es schon ziemlich spät geworden. Bei ihr zu Hause im Wohnzimmer brannte Licht. Herr Oberwachmeister Dimpfelmoser saß auf dem Sofa. Er hatte sich in die Bettdecke eingehüllt und schien nicht besonders glücklich zu sein. »Wo bleiben Sie denn so lange zum Donnerwetter?« »Wieso?« fragte Großmutter. »Weil ich längst wieder im Dienst sein könnte, wenn Sie vom Spritzenhaus gleich nach Hause gekommen wären. Da, sehen Sie sich das an.« Auf der Kommode neben dem Sofa lag seine zweite Uniform, frisch gereinigt und aufgebügelt. Sie waren kaum weg, da klingelte es an der Tür und der Lehrjunge von der Reinigungsanstalt steht draußen, mit einem Paket unterm Arm. Eine schöne Empfehlung vom Chef und weil ich es bin, hätten sie Überstunden gemacht. »Na also«, rief Großmutter, »wunderbar. Da sehen Sie, was man alles erreichen kann, wenn man den Leuten ein bisschen Dampf macht. Ich verstehe bloß nicht, weshalb Sie noch immer halbnackt da herumsitzen. Wollen Sie sich nicht anziehen?« Herr Dimpfelmoser blickte sie traurig an. »Die Knöpfe«, sagte er achselzuckend, »die haben Sie in der Reinigung alle abgeschnitten.« Er zeigte auf eine Papiertüte neben der Uniform. »Ich hätte sie mir längst angenäht, wenn ich wüsste, wo Sie Ihr Nähzeug haben.« Großmutter holte das Nadelkissen, den Fingerhut und eine Rolle schwarzen Zwirn von der derben Sorte. Dann nähte sie Herrn Dimpfelmoser die Knöpfe an die Uniform, alle 36. Die Hosenknöpfe zuerst, dann die Knöpfe am Rock, auf der Brust, an den Taschen, den Ärmeln, den Kragen und an den Schulterstücken. Das dauerte seine Zeit, denn Großmutter hielt nichts von schlampiger Arbeit. »Ich nähe so schnell ich kann und so gründlich wie möglich«, sagte sie. »Schneller geht es beim besten Willen nicht.« Endlich saß auch der 36. Knopf an der Stelle, wohin er gehörte. Herr Dimpfelmoser atmete auf. Ruckzuck war er angezogen. Er setzte den Helm auf und schnallte den Säbel um. »Großmutter«, sagte er, sich den Schnurrbart zwirbelnd, »Sie ahnen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin. Endlich fühlt man sich wieder als ganzer Mensch. Und nun schleunigst ins Spritzenhaus. Hoffentlich haben Kasperl und Seppel dort keinen Murks gemacht. So ein Räuberfang ist bekanntlich kein Kinderspiel. Er stürmte mit langen Schritten davon. Vor der Haustür bestieg er sein Fahrrad und wollte losfahren. Da kam Großmutter aus dem Haus gelaufen. »Herr Oberwachmeister«, rief sie, »Herr Oberwachmeister, was gibt's denn? Sie sehen doch, dass ich in Eile bin. Aber der Schlüssel, Herr Oberwachmeister, wollen Sie denn den Schlüssel nicht mitnehmen?« »Welchen Schlüssel zum Donnerwetter?« »Den Schlüssel zum Spritzenhaus.« »Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Her damit, her damit. Jede Sekunde ist kostbar. Auf Wiedersehen.« »Auf Wiedersehen, Herr Oberwachmeister, alles Gute.« Großmutter blieb in der Haustür stehen und wartete, bis das rote Rücklicht im Dunkel der Nacht verschwunden war. »Ich finde es ungeheuer beruhigend, dass er Kasperl und Seppel zur Hilfe eilt«, dachte sie. Immer hereinspaziert. Im Spritzenhaus herrschte tiefe Finsternis. Kasperl hatte sich an der rechten Innenseite des Tores aufgestellt, Seppel links, jeder mit einer Feuerpatsche bewaffnet. »Ob Hotzenplotz kommt?«, fragte Seppel zum 157. Mal. Und Kasper antwortete bestimmt. »Oder meinst du, dass er sich einen vergrabenen Schatz entgehen lässt?« Seppel kicherte vor sich hin. »Schade, dass es hier drin so finster ist. Ich wollte, wir könnten sein dummes Gesicht sehen, wenn wir ihm unsere Feuerpatschen aufs Dach hauen.« »Psst«, unterbrach ihn Kasperl aufgeregt, »draußen kommt wer.« Sie hörten, wie jemand durch den Marktplatz geradelt kam und das Rad an der Mauer abstellte. »Hotzenplotz? Mit dem Fahrrad?« »Gewiss hat er es gestohlen«, flüsterte Kasperl. Nun wurde ans Tor geklopft. »Seid ihr noch drinnen?«, fragte eine leise Stimme. Kasperl und Seppel verhielten sich mäuschenstill. So dumm waren sie nicht, dass sie Hotzenplotz auf den Leim gingen und sich verrieten. »Warum sagt ihr nichts? Ich bin es, Dimpfelmoser. Wartet, ich komme jetzt zu euch rein.« »Komm du nur«, dachte Kasperl. »Du scheinst nicht zu wissen, dass Oberwachmeister Dimpfelmoser seit gestern Mittag bei uns zu Hause im Bett liegt.« Draußen wurde der Schlüssel ins Schloss gesteckt und zweimal herumgedreht. Kasperl und Seppel hoben die Feuerpatschen und hielten den Atem an. Vorsichtig wurde das Tor geöffnet und jemand steckte den Kopf herein. Im Mondschein erkannten sie, dass es Hotzenplotz sein musste. Wie zu erwarten trug er die Polizeiuniform und den Helm des Herrn Oberwachmeister Dimpfelmosers. Immer hereinspaziert. Kasperl schlug ihn mit seiner Feuerpatsche den Helm vom Kopf. Seppel besorgte den Rest. So, den hätten wir. Und was nun? Na nu, die Uniform aus und den Schlauch her. Der Gefangene lag auf der Nase, rührte sich nicht. Kasperl zog mit Seppels Hilfe die Uniform aus, nebst Schuhen und Strumpfsocken, wie sich von selbst versteht. Sie wickelten ihn von unten bis oben in einen Feuerwehrschlauch und stülpten ihm einen leeren Wassereimer über den Kopf. »Er soll es um kein Haar besser haben als Oberwachmeister Dimpfelmoser«, erklärte Kasperl, und Seppel meinte, »gewiss nicht.« Das Spritzenhaustor stand offen, der Mond schien herein und leuchtete ihn. Kasperl und Seppel zerrten ihren Gefangenen in die hinterste Ecke des Raumes, genau an die gleiche Stelle zwischen der Wand und dem Feuerwehrauto, wo auch Herr Dimpfelmoser gelegen hatte. »Von allein kommt er hier nicht weg. Ich sause jetzt mit den gestohlenen Sachen nach Hause und du bleibst als Wache hier.« »Gut«, sagte Seppel, »ich halte für alle Fälle die Feuerpatsche bereit und wenn Hotzenplotz den Versuch macht.« An dieser Stelle wurde er mitten im Satz unterbrochen. Irgendwer hatte das Tor des Spritzenhauses von außen zugeknallt. Nun standen sie wieder im Finstern. Sie hörten den Schlüssel im Schloss knacken, einmal und noch einmal. »Heda, was soll das? Hier sind ja Leute drin.« Er schlug mit den Fäusten ans Tor, er trat mit den Füßen dagegen. »Aufsperren, aufsperren!« Als Antwort ertönte vom Gitterfenster herab ein dröhnendes Lachen. Die Freunde fuhren herum. In der Fensteröffnung erblickten sie einen behelmten Kopf, der sich deutlich vom hellen Nachthimmel abhob. »Noch ein? Na, ihr zwei Flaschenpostler?« Kasperl und Seppel kamen sich vor wie in einem bösen Traum. »War das Hotzenplotz dort am Fenster? Aber den hatten sie doch gerade erst in den Feuerwehrschlauch gewickelt.« »Damit habt ihr wohl nicht gerechnet, wie?« Es war tatsächlich Hotzenplotz. Diese Stimme gab es kein zweites Mal. »Wenn ihr mich reinlegen wollt, müsst ihr Schlaueres anstellen. Ich bin schließlich nicht blöd. Ich bin ein gelernter Räuber und ihr seid geborene Hornhoxen.« Kasperl und Seppel verstanden die Welt nicht mehr. »Aber wir haben sie«, so stammelte Seppel, »wir haben gerade erst mit Feuer und dann...« »Dann haben wir sie in den Schlauch gewickelt«, rief Kasperl. »Mich?« unterbrach ihn Hotzenplotz. »Mich gewiss nicht. Ich lasse mich nämlich nicht einwickeln, merkt euch das. Von euch beiden schon gar nicht.« Am besten ihr schlaft jetzt und lasst euch etwas Hübsches träumen. Meinetwegen von einem vergrabenen Schatz in einem gewissen Spritzenhaus oder von Kasperls Großmutter. Lassen Sie Großmutter aus dem Spiel, rief Kasperl entrüstet. Im Gegenteil, sagte der Räuber Hotzenplotz, mit Großmutter habe ich eine Menge vor. Das Spiel mit ihr soll erst richtig losgehen.
Ein Mann mit Herz. Hotzenplotz prüfte nach, ob das Spritzenhaus gut verschlossen war. Dann schwang er sich auf Herrn Dimpfelmoses Fahrrad, und während Kasperl und Seppel um Hilfe riefen, aber um diese Zeit war das völlig zwecklos, da alle Leute im Städtchen schliefen und niemand sie hören konnte, radelte er durch die stillen Straßen zum Häuschen von Kasperls Großmutter. Großmutter war noch wach. Sie vertrieb sich die Zeit mit Stricken. Zwei glatt, zwei verkehrt, zwei glatt, zwei verkehrt. Hotzenplotz späht durchs Fenster. Er ließ sie die Nadel zu Ende stricken, dann klopfte er an die Scheibe. »Psst, Großmutter!« Großmutter legte den Strickstrumpf weg. »Ist da wer?« »Ja«, sagte Hotzenplotz leise und mit verstellter Stimme. »Kommen Sie, ich bin's.« »Ach, Sie sind das!« Großmutter hielt ihn für Oberwachtmeister Dimpfelmoser. »Warum schon zurück? Und wo haben Sie Kasperl und Seppel?« »Die warten im Spritzenhaus«, flüsterte Hotzenplotz. »Mit den Gefangenen?« »Mit dem Gefangenen.« »Dann hat also alles geklappt?« »Wie am Schnürchen.« »Na wundervoll, wollen Sie nicht reinkommen?« »Kommen Sie lieber raus«, sagte Hotzenplotz, »und vergessen Sie nicht, den Hut aufzusetzen. Es kann etwas länger dauern. Ich werde Sie Hotzenplotz gegenüberstellen. Sie haben doch keine Angst vor ihm. Wenn Sie dabei sind, Herr Oberwachtmeister, dann gewiss nicht.« Großmutter setzte den schwarzen Hut mit der grauen Borte auf, nahm für alle Fälle ein warmes Wolltuch um und eilte hinaus. Hotzenplotz salutierte. Da er den Mond im Rücken hatte, brauchte er nicht zu fürchten, dass Großmutter ihn erkannte. »Ich bin mit dem Fahrrad gekommen«, flüsterte er. »Das geht schneller und außerdem ist es bequemer für Sie.« Großmutter legte die Hand ans Ohr. »Ich verstehe Sie kaum, Herr Oberwachtmeister. Sprechen Sie doch ein wenig lauter.« »Bedauere«, erwiderte Hotzenplotz ebenso leise wie vorhin. »Es ist wegen der Nachbarschaft. Sie verstehen. Die Nachtruhe meiner verehrten Mitbürger ist mir heilig.« »Das haben Sie schön gesagt«, meinte Großmutter. »Daran merke ich, dass Sie ein Mann mit Herz sind. Ein Hotzenplotz würde das niemals sagen.« Rollsplitt. In der Uniform des Herrn Polizeioberwachtmeisters Alois Dimpfelmoser radelte der Räuber Hotzenplotz mit Kasperls Großmutter auf dem gestohlenen Dienstfahrrad durch das schlummernde Städtchen. Großmutter saß im Damensitz auf dem Gepäckträger und hielt sich mit beiden Händen am Sattel fest. Anfangs war sie ein wenig ängstlich gewesen, doch allmählich begann ihr das Radfahren Spaß zu machen. »Stellen Sie sich vor«, kicherte sie, »dies ist in meinem ganzen Leben das erste Mal, dass ich auf einem Fahrrad sitze. Als ich ein junges Mädchen war, gab es noch keine Fahrräder, wissen Sie, und in späteren Jahren hatte ich keine Gelegenheit mehr dazu.« »Ich glaube, Sie haben mich auf den Geschmack gebracht. Ob ich mir auf die alten Tage ein Fahrrad anschaffen sollte, was meinen Sie?« Hotzenplotz brummte etwas wie »gute Idee« und »das finde ich ausgezeichnet«, aber im Stillen dachte er, hoffentlich geht das noch eine Weile glatt mit ihr. Spätestens an der nächsten Kreuzung musste selbst Großmutter merken, dass sie in die falsche Richtung radelten. Aber ein richtiger Räuber weiß sich in jeder Lage zu helfen. »Vorsicht, Großmutter«, zischt er. »Hier beginnt eine Baustelle. Da liegt Rollsplitt. Der spritzt einem ins Gesicht, wenn man drüber radelt. Am besten, Sie nehmen für eine Weile den Zwicker runter und machen die Augen zu. Haben Sie mich verstanden?« »Danke. Zu liebenswürdig.« Großmutter nahm den Zwicker von der Nase und schloss die Augen. Sie sah sich im Geist als stolze Besitzerin eines Fahrrades durch das Städtchen flitzen, und alle Leute, die ihr auf der Straße begegneten, blickten ihr voll Bewunderung nach. Solche und andere angenehme Gedanken hinderten sie freilich nicht daran, sich von Zeit zu Zeit zu erkundigen, ob denn die Baustelle immer noch nicht zu Ende sei. »Leider nein«, pflegte Hotzenplotz dann zu antworten. »Sie tun gut daran, wenn Sie den Zwicker noch eine Weile unten lassen. Mit Rollsplitt ist nicht zu spaßen.« So kam es, dass Großmutter viel zu spät merkte, was da mit ihr gespielt wurde. Als sie Verdacht schöpfte und den Zwicker aufsetzte, lagen die letzten Häuser des Städtchens schon weit hinter ihnen, und eben bog Hotzenplotz von der Landstraße ab in den Wald hinein. »Heda«, rief Großmutter, »wohin fahren Sie uns denn da, Herr Oberwachtmeister? Warum radeln wir nicht zum Spritzenhaus?« »Darum«, sagte der Räuber Hotzenplotz barsch. Er sagte es laut und mit seiner gewohnten Stimme. Großmutter merkte gleich, dass da etwas faul war. »Hören Sie mal, Sie da vorn«, rief sie. »Sind Sie womöglich gar nicht der Herr Polizeioberwachtmeister Dimpfelmoser?« Hotzenplotz radelte lachend weiter. »Das haben Sie reichlich spät gemerkt«, meinte er. »Raten Sie mal, wer ich wirklich bin.« Großmutter war empört. »Ich kenne nur einen Menschen im ganzen Landkreis, dem ich ein solches Schurkenstück zutraue«, rief sie. »Und das sind Sie. Was haben Sie eigentlich mit mir vor? Ich entführe Sie. Dass ich nicht lache. Ich werde um Hilfe schreien. Hilfe! Zur Hilfe! Man will mich entführen. Rettet mich! Rettet mich!« »Schreien Sie ruhig, solange Sie wollen«, meinte der Räuber Hotzenplotz. »Hier im Wald hört Sie doch keiner. Alles, was Sie mit Ihrem Gebrüll erreichen, ist, dass Sie Halsweh kriegen.« Damit hatte er leider recht. Großmutter schluchzte ein paar Mal und sagte mit Tränen erstickter Stimme, »Schämen Sie sich, Herr Hotzenplotz. Als hilflose alte Dame erwarte ich, dass Sie mich auf der Stelle nach Hause zurückbringen, zu mir entschuldigen.« Hotzenplotz lachte schallend. »Na schön«, sagte Großmutter, »wenn Sie mich nicht zurückbringen, werde ich eben vom Rad springen und davonlaufen.« »Bitte sehr«, brummte Hotzenplotz, »erstens ist es in Ihrem Alter nicht ungefährlich und zweitens würden Sie nicht weit kommen.« Auch damit hatte er leider recht. »Ich sehe schon«, dachte Großmutter, »dass mir nichts anderes übrig bleibt, als ihm die Fahrradpumpe über den Kopf zu hauen.« Die Fahrradpumpe war vom Gepäckträger aus bequem zu erreichen. Schon schwang sie sie in der Hand, schon haute sie damit zu. Der dumpfe Krach tat ihr in der Seele weh, doch Hotzenplotz radelte weiter, als ob überhaupt nichts geschehen sei. »Tun Sie sich keinen Zwang an, Großmutter«, sagte er. »Bloß vergessen Sie nicht, dass ich einen Helm auf dem Kopf trage. Einen Polizeihelm.« Da sah Großmutter ein, dass es keinen Sinn hatte, irgendwas zu unternehmen, und sie beschloss, die Fahrradpumpe im hohen Bogen wegzuwerfen. Aber dann musste sie daran denken, dass die Pumpe ja eigentlich dem Herrn Oberwachtmeister Dimpfelmoser gehörte. Und da tat sie es lieber doch nicht.
Im Rückwärtsgang. Kasperl und Seppel hatten ihren Gefangenen wieder ausgewickelt. Der arme Herr Dimpfelmoser tat ihnen schrecklich leid. Sie halfen ihm in die Uniform und beteuerten mehr als ein Dutzend Mal, wie sehr sie das Missverständnis bedauerten, dem er zum Opfer gefallen war. Eigentlich, meinte Kasperl nachdenklich, ist an der ganzen Bescherung die Reinigungsanstalt schuld. Wer konnte denn ahnen, dass es so schnell gehen würde mit ihrer Uniform? Tja, brummte Herr Oberwachmeister Dimpfelmoser, zum Großteil besteht das Leben eben aus Überraschungen. Dieser Hotzenplotz hat mehr Glück als Verstand. Ich muss sagen, ihr habt mich ganz schön zusammengepatscht. Na, schwamm drüber. Suchen wir uns ein halbwegs bequemes Plätzchen und legen uns aufs Ohr. Morgen früh wird schon jemand kommen und uns hier rauslassen. Morgen früh? Widersprach ihm Kasperl, so lange können wir nicht warten. »Wieso denn nicht?« »Wegen Großmutter«, sagte Seppel. »Hotzenplotz hat etwas mit ihr vor. Er hat es uns selbst verraten.« »Und drum«, drängte Kasperl, »dürfen wir keine Zeit verlieren. Wir müssen hier raus.« Herr Dimpfelmoser sah das natürlich ein. Sie rüttelten mit vereinten Kräften am Tor, sie versuchten, die Gitterstäbe des Fensters herauszubrechen. Sie klopften die Wände nach dünnen Stellen ab. Alles umsonst. »Und wenn wir uns unter der Schwelle durchgraben«, meinte Seppel, »ich hab da nämlich etwas entdeckt.« Er brachte aus einer Ecke des Spritzenhauses zwei Schaufeln und eine Spitzhacke angeschleppt. Damit müssten wir es eigentlich schaffen. Es zeigte sich, dass die Arbeit nicht einfach war. Hotzenplotz schien gewusst zu haben, weshalb er von diesem Weg in die Freiheit keinen Gebrauch gemacht hatte. Der Boden des Spritzenhauses war hart wie Stein und der Platz zwischen Tor und Feuerwehrauto so eng, dass immer nur einer graben konnte. Aber selbst der hatte Schwierigkeiten, weil er bei jeder Bewegung irgendwo anstieß. »Wie wäre es«, meinte Herr Dimpfelmoser nach einer Weile, »wenn wir das Auto ein Stück zurücksetzten? Da haben wir hinten mindestens einen Meter Platz.« »Wenn das geht? Ich fürchte, das Ding ist zu schwer für uns.« »Zu schwer?« Der Oberwachmeister lachte. »Vergiss nicht, dass jedes Auto einen Motor hat und einen Rückwärtsgang.« »Und der Zündschlüssel?« fragte Seppel. »Wozu ein Zündschlüssel?« meinte Herr Dimpfelmoser. »Wir machen es mit der Handkurbel, die liegt griffbereit unterm Fahrersitz, wo sie immer liegt.« »Bereit sein ist alles, versteht ihr, speziell bei der Feuerwehr.« Er schnallte den Säbel ab, kletterte auf den Wagen und setzte sich hinter das Lenkrad. Dann reichte er ihnen die Kurbel hinunter. »So, es kann losgehen.« Kasperl und Seppel gaben sich große Mühe, das Feuerwehrauto anzukurbeln. Sie kurbelten einmal, sie kurbelten zweimal, beim vierten Mal stießen sie mit den Köpfen zusammen, beim sechsten Mal schnappte die Kurbel zurück und traf Seppel am linken Daumen. »Nicht aufgeben«, feuerten sie Herrn Dimpfelmoser an. »Ich glaube fast, ihr habt Zwetschgenmus in den Armen.« »Zwetschgenmus?« Kasperl und Seppel bissen die Zähne zusammen und kurbelten weiter. Beim zwölften Mal klappte es dann. Mit lautem Gedröhn sprang der Wagen an. Herr Dimpfelmoser legte den Rückwärtsgang ein und gab Gas. Das Feuerwehrauto rührte sich nicht von der Stelle. »Die Handbremse«, riefen Kasperl und Seppel. »Was?« rief Herr Dimpfelmoser zurück. »Ich kann nichts verstehen bei diesem Krach.« »Die Handbremse!« Endlich hatte Herr Dimpfelmoser begriffen. Er löste die Handbremse und im nächsten Augenblick machte das Feuerwehrauto einen gewaltigen Satz. Einen Satz nach hinten. Rums, Bums, Palauz! Das Spritzenhaus bebte und zitterte. Mit einem Mal hatten Kasperl und Seppel die Augen voller Staub und den Mund voll Sand. Blitzschnell warfen sie sich zu Boden. Kasperl fiel mit der Nase in eine Ölpfütze. Seppel verlor den Hut und stieß mit dem Kopf gegen einen Mauerstein. Plötzlich war es im Spritzenhaus wieder still. Herr Dimpfelmoser hatte den Motor abgewürgt. »Ei, verflixt«, rief er ganz verdattert aus. »Ich bin, wie mir scheint, aus Versehen ein Stück zu weit gefahren, na sowas.« Kasperl und Seppel erhoben sich. Das Feuerwehrauto hatte die Rückwand des Spritzenhauses durchbrochen. Es stand mit seinen Hinterrädern im Freien, friedlich vom Mond beschienen. Durch das Loch in der Mauer konnten sie ungehindert hinausspazieren. Toll, sagte Kasperl und drückte Herrn Dümpfelmoser die Hand. Das war Maßarbeit. Immerhin motorisiert. Herr Dümpfelmoser wollte rausradeln und sich um Großmutter kümmern. Doch leider musste er feststellen, dass sein Fahrrad verschwunden war. Unerhört, rief er. Dieser Bursche stiehlt nicht nur Uniform, er klaut auch behördeneigene Fahrräder. Hat man so etwas schon gehört? Kommen Sie, drängte Kasperl, wir müssen nach Haus. Und zwar schnell, fügte Seppel hinzu. Schnell wie die Feuerwehr, sagte Herr Dümpfelmoser. Und wie sich zu Kasperls und Seppels freudiger Überraschung herausstellte, war das wörtlich gemeint. Da nämlich erstens Eile geboten und zweitens mein Fahrrad verschwunden ist, fuhr fort, müssen wir auf das Feuerwehrauto zurückgreifen. Los, werft den Motor an. Herr Dümpfelmoser setzte den Wagen so weit zurück, dass er wenden konnte. Die Freunde kletterten auf den Mannschaftssitz und schon brausten sie los. Linkskurve, Rechtskurve, über den Marktplatz, am Rathaus vorbei und mit Vollgas in die Brunnhofstraße. Kasperl und Seppel kamen sich vor, als säßen sie in der Achterbahn. Alles, was sie am Achterbahnfahren besonders schätzten, wurde ihnen hier auch geboten. Das Ohrensausen, das Kribbeln im Bauch und das wunderbare Gefühl, in einer Sekunde um 20 Pfund leichter zu werden und in der nächsten um 30 schwerer. Herr Dümpfelmoser machte das ganz hervorragend. Leider dauerte das Vergnügen nur kurze Zeit, dann kreischten die Bremsen. Kasperl und Seppel rumpelten gegen die Rückwand des Fahrersitzes. Aussteigen, wir sind da. Aufatmend stellten sie fest, dass im Wohnzimmer Licht brannte. Umso größer der Schreck, als Großmutter nirgends im ganzen Häuschen zu finden war. Herr Dümpfelmoser legte die Stirn in Falten. Weg ist sie, brummte er. Weg wie das Fahrrad und meine Uniform. Kasperl bekam einen Heidenschreck. Glauben Sie etwa, dass Hotzenplotz sie geraubt hat? Geraubt? Meinte Oberwachmeister Dümpfelmoser. Großmütter raubt man nicht. Großmütter werden entführt. Er streckte das Kinn vor und rasselte mit dem Säbel. Wir müssen sofort mit der Fahndung beginnen.
Mit was?
Mit der Fahndung. Das heißt, wir müssen alles tun, um den Schurken zu fangen und Großmutter zu befreien. Immerhin sind wir ja motorisiert. Alles aufsitzen, es geht los. Mit dem Feuerwehrauto fuhren sie kreuz und quer durch den ganzen Landkreis. Sie fuhren nach Norden und Süden, nach Westen und Osten, auf Hauptstraßen, Nebenstraßen und Feldwegen. Aber vom Bräuber-Hotzenplotz und von der Großmutter fehlte jede Spur. Gegen 2:30 in der Nacht, sie befanden sich unglückseligerweise gerade mitten im Wald, war der Sprit zu Ende. Der Motor begann zu stottern, dann setzte er aus und der Wagen stand. Auch das noch, schimpfte Herr Dümpfelmoser, heute bleibt uns auch wirklich nichts erspart. Sie mussten das Feuerwehrauto im Walde stehen lassen und kehrten zu Fuß in die Stadt zurück. Kurz nach 3 fielen Kasperl und Seppel erschöpft ins Bett. Sie waren so hundemüde, dass sie es nicht mehr fertig brachten, sich auszuziehen. Sie schliefen in allen Kleidern, in Jacke und Hose, in Strümpfen und Schuhen, mit Kasperlmütze und Seppelhut.
555 Mark 55. Am anderen Morgen um 11, während Kasperl und Seppel noch wie erschlagen schliefen, suchte Herr Oberwachtmeister Dümpfelmoser Herrn Rübesamen in dessen Büro auf und berichtete ihm, was sich letzte Nacht mit dem Spritzenhaus und dem Feuerwehrauto ereignet hatte. »Ich hoffe, Sie werden mir das nicht übel nehmen, mein Lieber. Nach Lage der Dinge hatte ich keine andere Wahl. Für den bei der Fahndung verbrauchten Treibstoff kommt selbstverständlich die Polizei auf. Und was die Rückwand des Spritzenhauses betrifft, so könnte man ja für ihren Wiederaufbau eine öffentliche Sammlung veranstalten, etwa beim nächsten Feuerwehrball. Herr Rübesamen war mit allem einverstanden und versprach dafür zu sorgen, dass das Feuerwehrauto von einigen seiner Leute in die Stadt zurückgebracht wurde. Nur schade, sagte er, dass sie den Räuber Hotzenplotz nicht erwischt haben.« »Tut nichts«, meinte Herr Dümpfelmoser, »der geht uns auf gar keinen Fall durch die Lappen. Den kriegen wir schon.« »Die Fahndung muss nur erst richtig ins Rollen kommen, verstehen Sie?« Er verabschiedete sich von Herrn Rübesamen und machte anschließend einen kleinen Rundgang durchs Städtchen, um nachzusehen, ob überall Ruhe und Ordnung herrschte. Und nachdem er sich davon überzeugt hatte, kehrte er gegen Mittag zu Kasperl und Seppel zurück. Die beiden hatten noch nicht gefrühstückt und waren in höchster Aufregung. »Was ist los mit euch?« fragte er. Kasperl und Seppel redeten beide gleichzeitig auf ihn ein, sehr schnell und sehr lautstark. Herr Dümpfelmoser wurde nicht schlau daraus. Wenn sie Chinesisch mit ihm geredet hätten, wäre es ungefähr auf dasselbe hinausgelaufen. »Aufhören«, rief er. »Aufhören, man versteht da kein Wort.« Als alles Rufen nichts half, steckte er seine Polizeitrillerpfeife in den Mund und stieß einen gellenden Pfiff aus, der Kasperl und Seppel sofort verstummen ließ. »Ruhe zum Donnerwetter! Wenn ihr was zu berichten habt, dann tut es gefälligst einzeln und hübsch der Reihe nach. Also bitte!« Kasperl und Seppel hatten wahrhaftig alle Veranlassung, aus dem Häuschen zu sein. Von ungefähr einer Viertelstunde hatten sie einen Postbote aus dem Bett geklingelt und ihnen einen Eilbrief überbracht. Einen Eilbrief, fragte Herr Dimpfelmoser, von wem? Sie werden es nicht für möglich halten. Von Hotzenplotz. Kasperl gab ihm den Brief zu lesen. Er war auf die Rückseite eines alten Kalenderblatts geschrieben, mit roter Tinte in großen, klotzigen Buchstaben. Herr Dimpfelmoser fand, dieser Brief sei die allerunverschämteste Unverschämtheit, die ihm in seiner langjährigen Dienstzeit untergekommen sei. Aber wir werden ihm einen Strich durch die Rechnung machen. Diesem gemeinen Erpresser, der nicht mal seinen eigenen Namen richtig schreiben kann, rief er zornentbrannt. Wir verhaften ihn, wenn er morgen zum alten Steinkreuz kommt. Ich telefoniere sofort mit der Kreisstadt und sorge dafür, dass mindestens 12 Polizeibeamte zu seinem Empfang bereitstehen und ihn Hups nehmen. Das verspreche ich euch. Kasperl war nicht sehr begeistert von seinem Vorschlag. Bloß nicht, Herr Oberwachtmeister. Nein, fragte Dimpfelmoser. Wieso denn nicht? Wegen Großmutter, sagte Kasperl. Wenn Hotzenplotz Lunte riecht, wird's schlimm für sie. Brummte Oberwachtmeister Dimpfelmoser. Dann werdet ihr also zahlen? Was sonst? Meinte Kasperl mit einem Achselzucken. Großmutter sollte uns 555 Mark wert sein, oder? 555 Mark 55, verbesserte ihn Seppel. Genau so viel, wie wir vor 14 Tagen vom Herrn Bürgermeister als Belohnung bekommen haben. Ist das nicht ulkig? Herr Dimpfelmoser ließ sich aufs Sofa plumpsen. Dann nahm er den Helm ab und wischte ihn mit dem Taschentuch innen trocken. Die Sache gefällt mir nicht, brummte er. Seid ihr wenigstens damit einverstanden, dass ich euch morgen vorsichtig nachschleiche, so könnte ich aus der Ferne beobachten, was geschieht und im Notfall einschreiten. Bitte nein, sagte Kasperl. Wir wissen doch alle drei, dass mit Hotzenplotz nicht zu spaßen ist. Wenn er verlangt, dass Seppel und ich allein kommen, müssen wir uns dran halten. Er hat uns nun mal in der Hand, da hilft alles nichts. Und wenn euch dabei was zustößt, knurrte Herr Dimpfelmoser, wer garantiert mir dafür, dass ihr wohlbehalten zurückkommt? Kasperl zögerte einen Augenblick mit der Antwort. Wir müssen es abwarten, meinte er dann. Wir sind keine Hellseher. Keine Hellseher? Oberwachtmeister Dimpfelmoser sprang auf und packte ihn an der Schulter. Kasperl, rief er, ich glaube, du hast mich auf einen Gedanken gebracht. In ungewöhnlicher Lage muss man zu ungewöhnlichen Mitteln greifen. Da wende ich mich an Frau Schlotterbeck. Frau Schlotterbeck. Frau Schlotterbeck wohnte in einem alten, ziemlich heruntergekommenen Häuschen am Waldrand, das ringsum von einer hohen Dornenhecke umgeben war. Am Gartentor hing ein Schild mit der Aufschrift Witwe Portiuncula Schlotterbeck, staatlich geprüfte Hellseherin. Kartenlegen, Traum- und Handliniendeutung, Vorhersagen aus Kaffeesatz, Geisterbeschwörung jeglicher Art und vieles mehr. Sprechstunde täglich sowie nach Vereinbarung. Eine Handbreit darunter war eine rot umrandete Warnungstafel angebracht. Vorsicht, Hund! Wer gebissen wird, darf sich nicht beklagen. Herr Dimpfelmoser zog an der Glocke neben dem Gartentor. Im nächsten Augenblick kläffte drinnen ein Hund los, so wütend, dass der Herr Oberwachtmeister unwillkürlich zurückzuckte und die Hand an den Säbel nahm. Während er auf die Witwe Schlotterbeck wartete, musste er daran denken, dass es im ganzen Städtchen keinen Menschen gab, der ihren Hund je zu Gesicht bekommen hatte. Sie pflegte ihn tagsüber nämlich in einer Art Ziegenstall einzusperren und ließ ihn nur nachts im Garten umherlaufen. Aber das konnte sie schließlich halten, wie es ihr passte. Hauptsache, sie bezahlte die Hundesteuer für ihn, und das tat sie gewissenhaft. Herr Dimpfelmoser ließ eine Weile verstreichen, dann läutete er zum zweiten und später zum dritten Mal. War Frau Schlotterbeck nicht zu Hause? Ich werde es gegen Abend noch einmal versuchen. Er wollte gerade gehen, da hörte er eine Tür kreischen, und Frau Schlotterbeck kam durch den Garten geschlurft. Eigentlich hätte sie Wabbelbeck heißen müssen, denn alles an ihr war rund und wabbelig. Auch das Gesicht mit dem sechsfachen Doppelkinn und den mächtigen Hängebacken. Obwohl es bereits auf 4 Uhr nachmittags ging, trug Frau Schlotterbeck einen geblümten Morgenrock. Dazu Lockenwickel im Haar und ausgetretene Filzpantoffeln. Sie schnaufte und keuchte bei jedem Schritt wie eine überanstrengte Dampfmaschine. »Ach, Sie sind's, Herr Oberwachtmeister!« Ihre Stimme klang tief und hohl, als spräche sie durch ein Ofenrohr. »Was verschafft mir die Ehre?« »Ich hätte mit Ihnen zu reden, Frau Schlotterbeck. Darf ich eintreten?« »Bitte sehr, kommen Sie nur herein.« Während sie durch den verwilderten Garten ging, bellte der Hund von Neuem los, wie nicht recht gescheit. »Willst du wohl still sein, Wasti?« Frau Schlotterbeck blickte Herrn Dimpfelmoser verlegen an. »Sie müssen entschuldigen, Wasti regt sich bei jeder Kleinheit schrecklich auf.« In Frau Schlotterbecks Wohnstube herrschte geheimnisvolles Halbdunkel, da sie die Vorhänge tagsüber stets geschlossen hielt. Nach dem Grundsatz, zum Hellsehen muss es dunkel sein. »Bitte, nehmen Sie Platz.« Frau Schlotterbeck zündete eine Kerze an, die genau in der Mitte des Tisches stand, dessen Platte mit allerlei seltsamen Zeichen bedeckt war. Mit Sternen von unterschiedlicher Größe und Form, mit Quadraten und Kreuzen, mit Ziffern und Kreisen und Buchstaben einer fremden Schrift, die Herr Dimpfelmoser nicht lesen konnte. »Zigarre?« Sie schob ihm ein flaches Kästchen hin. »Danke, im Dienst bin ich nicht Raucher. Aber Sie haben doch hoffentlich nichts dagegen, wenn ich...« Damit entnahm sie dem Kästchen eine dicke schwarze Zigarre, schnupperte daran, biss ihr die Spitze ab und rauchte sie an und begann langsam zu paffen. Sie hatten also mit mir zu reden. So ist es. Herr Dimpfelmoser wollte beginnen, ihr auseinanderzusetzen, worum es sich handelte. Doch Frau Schlotterbeck schnitt ihm das Wort ab. Nicht nötig, mein Bester. Schauen Sie mal hierher. Sie klemmte sich ein Monokel ins rechte Auge und deutete mit dem Finger auf dessen unteren Rand. Wozu kann ich schließlich Gedanken lesen? Aber nicht zwinkern, bitte. Herr Dimpfelmoser gehorchte, obgleich es ihm Unbehagen bereitete, dass ihm Frau Schlotterbeck sozusagen ins Hirn schaute. Zum Glück war die Sache bald ausgestanden. »Ich weiß nun, wo Sie der Schuh drückt«, sagte Frau Schlotterbeck, »aber ich kann Sie beruhigen. Kommen Sie morgen früh um 8:30 zu mir. Ihnen zuliebe werde ich ausnahmsweise den Wecker auf 7:45 stellen.« »Und Sie meinen...« Frau Schlotterbeck stieß eine dicke Rauchwolke aus und nickte. »Wir machen es mit der Kristallkugel«, sagte sie. »Damit können wir jeden einzelnen Schritt Ihrer Freunde von hier aus beobachten, ohne dass Hotzenplotz das Geringste merkt. Doch nun darf ich Sie bitten, mich zu entschuldigen. Ich muss Vasti das Frühstück bringen. Hören Sie nur, wie er jault und winselt, der arme Hund.« Die Kristallkugel. Am anderen Morgen um 8 brachten Kasperl und Seppel auf. Wer sie mit ihrer Blechkanne losziehen sah, musste meinen, sie gingen zum Brombeerpflücken. Doch in der Kanne befand sich das Lösegeld. Es stimmte auf Heller und Pfennig. Sie hatten es 5-mal nachgezählt. Herr Dimpfelmoser begleitete sie bis zur nächsten Straßenecke. »Also macht's gut und verlasst euch darauf, dass ich euch raushole, wenn was schief geht.« »Wird schon nicht«, meinte Kasperl. Nun trennten sich ihre Wege. Die beiden Freunde mussten zum alten Steinkreuz im Wald, Herr Dimpfelmoser begab sich zur Witwe Schlotto weg. Wieder musste er einige Male klingeln und wieder brach Vasti in wildes Gekläff aus. Hatte Frau Schlotterbeck nicht etwa verschlafen? Endlich kam sie und öffnete, barfuß in Schlappen, ein gehäkeltes Betthäubchen auf dem Kopf und über einem Nachthemd ein Wolltuch mit langen Fransen. »Kommen Sie nur, es ist alles vorbereitet.« Auf dem Tisch in der abgedunkelten Wohnstube brannte bereits die Kerze. Daneben ruhte auf einem Kissen aus schwarzem Samt eine kokosnussgroße, bläulich schimmernde Kugel von Bergkristall. »Nicht anfassen«, warnte Frau Schlotterbeck. »Bei der geringsten Erschütterung trübt sie sich und es kann Stunden, ja sogar Tage dauern, bis man sie wieder verwenden kann.« »Und wozu ist sie gut?«, fragte Oberwachtmeister Dimpfelmoser. »Sie können mit ihrer Hilfe alles beobachten, was sich an jedem beliebigen Ort im Umkreis von 13 Meilen ereignet, vorausgesetzt es geschieht unter freiem Himmel.« Sie setzte sich an den Tisch und fasste das Kissen mit der Kristallkugel vorsichtig an zwei Ecken. Dann fragte sie, »Haben Sie eine Ahnung, wo Kasperl und Seppel jetzt ungefähr sein könnten?« Herr Dimpfelmoser warf einen Blick auf die Taschenuhr. 8:50, jetzt müssten sie unweit der Stelle sein, wo die Brücke über den Moosbach führt.« »Schön, das genügt mir. Wir werden sie bald gefunden haben.« Mit spitzen Fingern drehte Frau Schlotterbeck Kissen und Kugel einige Male hin und her. »Das Einstellen dauert immer am längsten«, meinte sie. »Dafür geht es dann, wenn das Ziel gefunden ist, von allein weiter.« »Aber wer sagt's denn? Da haben wir ja die Moosbachbrücke. Und wenn mich nicht alles täuscht, tauchen dort hinten im Wald schon Kasperl und Seppel auf.« »Wirklich?«, fragte Herr Dimpfelmoser. Frau Schlotterbeck nickte und zog ihn am Ärmel zu sich heran. »Kommen Sie hierher, an meinen Platz. Es wird besser sein, wenn Sie die beiden von jetzt an selbst beobachten. Aber nicht an den Tisch stoßen, sonst ist alles verpatzt.« Herr Dimpfelmoser gab höllisch Acht. So behutsam wie diesmal hatte er sich seinen Lebtag an keinen Tisch gesetzt. »Bravo«, sagte Frau Schlotterbeck, »und nun blicken Sie fest in die Kugel. Was sehen Sie?« Zunächst sah Herr Dimpfelmoser bloß einen bläulichen Schimmer in der Kristallkugel, doch allmählich begann sich ein Bild darin abzuzeichnen, das rasch immer klarer wurde. Und richtig, nun konnte er Kasperl und Seppel erkennen, wie sie gerade über die Brücke gingen. Auch hörte er ihre Schritte, und wenn er die Ohren spitzte, verstand er sogar, was sie miteinander redeten. »Nun, wie finden Sie das, mein Bester?«, fragte Frau Schlotterbeck. »Habe ich Ihnen zu viel versprochen?« Herr Dimpfelmoser war ehrlich begeistert. »Ich finde es großartig«, rief er. »Hotzenplotz würde vor Wut aus der Haut fallen, wenn er wüsste, dass Kasperl und Seppel durch ihre Kristallkugel polizeilich beobachtet werden.«
Vorwärts, Marsch! Seit die Brücke über den Moosbach hinter ihnen lag, hatten Kasperl und Seppel das Gefühl, als ob ihre Füße mit jedem Schritt ein halbes Pfund schwerer würden. Am liebsten wären sie jetzt doch umgekehrt. Um sich Mut zu machen, spielten sie Wörter verdrehen. Das war eins ihrer Lieblingsspiele. Kasperl begann damit. »Hast du Angst vor dem Räuber Plotzenrotz?«, fragte er. »Ich«, meinte Seppel und tippte sich an den Hut. »Der Kerl hat ja einen Strieselhaine im Kirn.« »Oder Klaumenflühnöndel.« »Fragt sich, was besser ist. Jedenfalls ist er ein alter Kummdopf. Ein Findri, wie es im Stuch beht. Ein Krustopf. Ein Aumenflaugust.« Je länger sie das Spiel fortsetzten und je mehr Schimpfnamen sie für Hotzenplotz fanden und aussprachen, desto leichter wurde ihnen ums Herz. Als sie beim alten Steinkreuz ankamen, waren sie fast schon wieder ein bisschen übermütig. »Halt! Stehen bleiben!« Die Pfefferpistole im Anschlag brach Hotzenplotz aus den Sträuchern hinter dem Steinkreuz hervor, diesmal wieder in seinem Räubergewand mit dem schwarzen Hut und der krummen Feder. »Seid ihr allein?« Das sehen Sie ja, sagte Kasperl, und Seppel befeuerte eifrig: Hei, Dringer aufs Pferd! Oha, rief Hotzenplotz, machst du dich über mich lustig, Bürschlein? Was soll der Blödsinn? Oh, Entschuldigung. Seppel bekam einen roten Kopf. Ich wollte natürlich sagen, drei Finger aufs Herz. Wir sind wirklich allein gekommen. Schön, brummte Hotzenplotz. Und das Geld? Das Geld ist hier drin, sagte Kasperl und schepperte mit der Blechkanne. 555 Mark und 55 in Münzen. Vorzählen. Wie Sie wünschen. Wir haben es zwar schon fünfmal gezählt, aber bitte sehr. Seppel nahm den Hut vom Kopf und Kasperl schüttete alles Geld hinein. Dann zählten sie Münze für Münze einzeln in die Kanne zurück. Hotzenplotz sah ihnen scharf auf die Finger und zählte mit, bis sie fertig waren. Und nun, sagte Kasperl, nun geben Sie die Großmutter bitte wieder heraus. Großmutter? Hotzenplotz tat verwundert. Wieso denn? Weil Sie uns das versprochen haben. Kasperl zog aus der Hosentasche den Eilbrief hervor. Hier haben wir es rot auf weiß. Dass ich Großmutter freilasse? Hotzenplotz nahm ihm den Brief aus der Hand. Ihr könnt wohl nicht richtig lesen, wie? Von Freilassung steht hier kein Wort. Ich habe euch nur versprochen, dass ihr sie lebend wiederseht, wenn ihr das Geld bringt. Eben, rief Kasperl, und was man verspricht, muss man halten, auch wenn man ein Räuber ist. Findest du? Hotzenplotz grinste. Dann kniff er das linke Auge zu, spannte den Hahn der Pfefferpistole und sagte, natürlich werdet ihr Großmutter wiedersehen, aber als meine Gefangenen. Nun ging alles sehr schnell. Er hob die Pistole, er brüllte, umdrehen, Arme nach hinten, rasch, oder muss ich nachhelfen? Kasperl und Seppel waren so verdattert, dass sie alles mit sich geschehen ließen. Hotzenplotz fesselte ihnen die Hände auf den Rücken und band sie mit einem Kälberstrick. Vorwärts, Marsch! Die Blechkanne mit dem Lösegeld in der einen Hand und den Kälberstrick in der anderen führte er Kasperl und Seppel davon in den finsteren Wald hinein. Wasti. Herr Dimpfelmoser hatte mit wachsender Unmut beobachtet, wie sich die Dinge beim alten Steinkreuz entwickelt hatten. Als er nun sehen musste, wie Hotzenplotz Kasperl und Seppel gefangen wegführte, verlor er für einen Augenblick die Beherrschung. »Dieser Schuft«, rief er, »dieser Schurke, der Blitz soll ihm in die Knochen fahren!« Dabei haute er mit der Faust auf den Tisch, dass die Kristallkugel aus dem Samtkissen einen Hüpfer machte. »Aber Herr Dimpfelmoser!« Frau Schlotterbeck konnte das Unglück nicht mehr verhindern. Vor ihren Augen verdüsterte sich die Kugel. Es war, als ob schwarzer Rauch aus der Tiefe emporquirlte und das Bild verhüllte. »Da haben wir die Bescherung!« Frau Schlotterbeck schlug die Hände über dem Kopf zusammen. »Wenn ich Sie nicht gewarnt hätte, würde ich ja nicht sagen, Sie Unglücksmensch! Wie konnten Sie bloß auf den Tisch hauen?« »Tut mir leid«, brummte Oberwachmeister Dimpfelmoser, »was kann man dagegen machen, wenn einen der Zorn packt?« Frau Schlotterbeck schlug die Kristallkugel in ein schwarzes Tuch ein und räumte sie weg. »Für mich ist die Sache nicht weiter schlimm«, erklärte sie. »In 1 bis 2 Tagen kann ich die Kugel wieder verwenden. Das lässt sich abwarten, aber für Sie?« »Wie sollen Sie nun herausfinden, wohin Hotzenplotz Ihre Freunde verschleppt?« »Ach, du liebe Zeit! Daran hatte Herr Dimpfelmoser gar nicht gedacht. Ob Frau Schlotterbeck ihm dabei helfen konnte? Mit Kartenlegen zum Beispiel oder mit Wahrsagen aus dem Kaffeesatz? Das alles könnte man selbstverständlich versuchen, meinte sie. Aber ich will Ihnen ehrlich sagen, dass ich nicht allzu viel davon halte.« »Ein Hund wäre durchaus besser für Sie, ganz entschieden.« »Ein Hund?« »Um ihn Hotzenplotz auf die Spur zu setzen.« Herr Dimpfelmoser kratzte sich im Genick. »Ihr Vorschlag hat manches für sich. Wie wäre es, wenn Sie mir Wasti liehen?« »Das ging am schnellsten, da brauchte ich nicht erst lange bei meinen Bekannten herumzufragen.« »Wasti?« Frau Schlotterbeck tat einen kräftigen Zug an ihrer Zigarre. »Mit Wasti ist das so eine Sache, wissen Sie?« »Ist er zu dumm für sowas?« »Im Gegenteil. Oder zu furchtsam?« »Da kennen Sie Wasti schlecht.« »Ach, ich verstehe, er würde mir nicht gehorchen.« Frau Schlotterbeck winkte ab. »Sie haben noch gar nichts verstanden, Herr Dimpfelmoser. Wie sollten Sie auch? Als Hund hat mein guter Wasti bloß einen einzigen Fehler. Kommen Sie bitte mit.« Sie führte Herrn Dimpfelmoser zu Wastis Verschlag. Als Wasti sie kommen hörte, begann er zu winseln und mit den Pfoten am Holz zu kratzen. »Erschrecken Sie nicht, wenn ich öffne, er tut Ihnen nichts.« Frau Schlotterbeck schob den Riegel zurück, mit lautem Freudengebell stummte Wasti ins Freie und sprang an ihr hoch. Herr Dimpfelmoser wich ein paar Schritte zurück und fasste sich an den Kragen. »Aber Das ist ein Krokodil, rief er fassungslos. Eben nicht, berichtigte ihn Frau Schlotterbeck. Masti sieht nur aus wie ein Krokodil, in Wirklichkeit ist er ein echter Dackel. Meinen Sie, dass ich sonst Hundesteuer für ihn bezahlen würde? Tatsächlich trug Wasti ein Halsband mit einer Hundemarke. Trotzdem, sagte Herr Dimpfelmoser, das Äußere Ihres Hundes befremdet mich außerordentlich. Frau Schlotterbeck zupfte verlegen an ihrem Wolltuch. Ich will Ihnen nicht verheimlichen, sagte sie, dass ich in jungen Jahren neben der Hellseherei auch ein wenig Hexen gelernt habe. Und ich gestehe ganz offen, dass es mir großen Spaß gemacht hat, am Feierabend ein bisschen herumzuhexen, bis mir dann dieses entsetzliche Missgeschick unterlaufen ist. Sie zeigte auf Wasti, der hechelnd zu ihren Füßen lag und genau zu verstehen schien, dass die Rede von ihm war. Ich weiß selbst nicht, weshalb ich ihn eines Tages in einen Bernardiner umhexen wollte. Aus Langeweile vermutlich, nur so zum Zeitvertreib. Was ich an jenem Unglückstag falsch gemacht habe, ist mir bis heute schleierhaft. Jedenfalls sieht mein armer Wasti seither wie ein Krokodil aus, auch wenn er im Grunde genommen der brave Dackel geblieben ist, der er immer war. Frau Schlotterbeck hatte feuchte Augen bekommen, sie musste sich schneuzen. Verstehen Sie nun, weshalb ich ihn vor den Leuten versteckt halte, meinen armen Wasti? Herr Dimpfelmoser verstand. Und haben Sie nie versucht, ihn zurückzuhexen? Natürlich, sagte Frau Schlotterbeck, aber es hat nicht geklappt und da habe ich es schließlich aufgegeben. Sie werden begreifen, dass mir seit damals die Lust am Hexen vergangen ist. Doch genug von den alten Geschichten. Falls Sie sich nicht an Wastis Aussehen stoßen, von mir aus dürfen Sie ihn mit auf die Räuberjagd nehmen. Ein Dutzend Rotkappen. Hotzenplotz führte Kasperl und Seppel am Strick vor sich her. Sie ließen die Köpfe hängen und hatten Bauchweh vor Wut. Wenn sie Herrn Dimpfelmoser im Stich ließ, gingen sie trüben Zeiten entgegen, das wussten sie. »Na, ihr zwei lahmen Enten? Ich glaube fast, ihr habt schlechte Laune. Soll euch der gute Onkel was vorpfeifen?« Hotzenplotz pfiff sein Lieblingslied, das vom lustigen Räuberleben im Wald. Dazu schepperte er im Takt mit der Geldkanne. »Hört sich nicht schlecht an, wie? Ich möchte bloß wissen, warum ihr nicht mitpfeift, ihr alten Sauertöpfe.« Wenig später entdeckte er unter den Bäumen am Wegerand ein ganzes Nest Rotkappen, mehr als ein Dutzend, bildschön gewachsen und kerngesund. »Brrr«, rief er, »stehen bleiben, dass ihr mir nicht aus Versehen die herrlichen Pilze zertrampelt. Die nehme ich mit, das gibt eine prima Schwammerlsuppe für mich.« Er band Kasperl und Seppel an den nächsten Baum fest, zog eines der sieben Messer aus dem Gürtel und schnitt die Rotkappen ab. Dann säuberte er die Stiele von Tannennadeln und Erdkruben, holte ein großes kariertes Taschentuch aus dem Hosensack, packte die Pilze hinein und knüpfte es über Kreuz zusammen. »So, fertig«, sagte er, »und nun rasch nach Hause. Schwammerlsuppe von Rotkappen mag ich nämlich fürs Leben gern, fast noch lieber als Bratwurst mit Sauerkraut. Bildet euch ja nicht ein, dass ihr was davon abbekommt. Nicht einen halben Löffel kriegt ihr von meiner Schwammerlsuppe, die esse ich ganz alleine auf.« »Ach nein«, meinte Kasperl. Mir war ein Gedanke gekommen, ein guter Gedanke, der beste seit mindestens 14 Tagen. »Kennen Sie diese Pilze denn überhaupt?«, fragte er. »Sind Sie sicher, dass keine Giftigen darunter sind?« »Giftige?« Hotzenplotz tippte sich an die Stirn. »Du hältst mich wohl für sehr blöd, wie? Das sind Rotkappen wie aus dem Bilderbuch, da gibt's keinen Zweifel dran. Und jetzt vorwärts, wir müssen weiter.« Seit er die Pilze gefunden hatte, war seine Laune noch besser geworden. Von jetzt an pfiff er so laut und falsch und machte dazu mit der Geldkanne einen solchen Krach, dass es Kasperl nicht schwer fiel, mit Seppel heimlich über seinen Plan zu sprechen. Wenn sie ein bisschen Glück hatten, konnten ihnen die Schwammerlsuppe von großem Nutzen sein. Und eigentlich waren sie ja nach dem vielen Pech in der letzten Zeit mit dem Glück haben mal wieder an der Reihe, fanden sie. So kam es, dass sie einen ganz vergnügten Eindruck machten, als Hotzenplotz sie zu Großmutter in die Höhle brachte. Und Großmutter schloss daraus, dass sie gekommen seien, sie abzuholen. »Endlich«, rief sie, vor Freude schluchzend, »ich wusste ja, dass ihr beide mich herausholen würdet, ihr beiden Guten. Was meint ihr, wie froh ich bin, dieses scheußliche Ding da loszuwerden? Das scheuert einem ja Haut und Knochen durch.« Großmutters linker Fuß steckte in eine Eisenschelle, an der eine lange Kiste befestigt war, deren anderes Ende an einem Ring in der Mauer hing. So konnte sie zwar in der Höhle umhergehen und für Hotzenplotz arbeiten, aber nicht weglaufen. Ich muss Sie enttäuschen, Großmutter, sagte Räuber Hotzenplotz. Kasperl und Seppel sind nicht gekommen, um Sie nach Hause zu bringen. Sie werden hier bleiben, vorläufig wenigstens, bis ich mir überlegt habe, was ich mit Ihnen mache. Fürs Erste kommen Sie an die Kette und dürfen den Fußboden scheuern. Er holte zwei Ketten herbei. Mit der einen hängte er Kasperl am Mauerring an, mit der anderen Seppel, dem das nichts Neues war, weil er ja vor 3 Wochen schon einmal von ihm an die Kette gelegt worden war. Ich hoffe, die Fußschellen sitzen stramm genug. Hotzenplotz lachte und steckte den Schlüssel in seine Westentasche. Passt auf, dass die Ketten sich nicht verheddern. Ich hole jetzt Wasser und Schmierseife, dann kriegt jeder von euch eine Wurzelbürste und wehe, wenn ihr den Boden nicht weiß schrubbt wie eine frische Windel. Großmutter war vor Schreck und Verzweiflung auf einem Hocker zusammengesunken. Hotzenplotz stieß mit dem Fuß dagegen und raunzte: Heulen Sie nicht rum, damit ändern Sie doch nichts. Nehmen Sie lieber die Rotkappen da und kochen mir eine Schwammerlsuppe davon. Aber mit Speck und Zwiebeln, verstanden? Und einer guten Einbrin dran. So mag ich das.
Schwammerlsuppe. Kasperl und Seppel rutschten auf den Knien durch die Räuberhöhle und schrubbten den Fußboden. Während Hotzenplotz Wasser und Seife geholt hatte, hatten sie Großmutter schleunigst in den Geheimplan eingeweiht. Hotzenplotz saß gemütlich im Armstuhl. Er spielte an seiner Pfefferpistole herum und ahnte nicht, was sie da miteinander besprochen hatten. »Sind das auch ganz bestimmt lauter echte Rotkappen?« fragte ihn Großmutter überm Schwammerlputzen. »Sie wissen ja, ich bin kurzsichtig und muss jede Verantwortung ablehnen.« »Unsinn«, erwiderte Hotzenplotz. »Wenn ich Ihnen sage, dass diese Pilze in Ordnung sind, sind sie in Ordnung.« Aber es könnte vielleicht ein Knallpilz darunter sein. Knallpilze sind bekanntlich sehr giftig und man kann sie mit Rotkappen leicht verwechseln. Ach, hören Sie auf damit! Das ist alles Blödsinn! Mit Ihren alten Knallpilzen, nie gehört davon. Diese sind Rotkappen, dafür lege ich meine Hand ins Feuer, da können Sie ganz beruhigt sein. Großmutter trat an den Herd. Wenig später erfüllte ein köstlicher Duft die Räuberhöhle. Hotzenplotz sog ihn gierig ein. Ist die Schwammerlsuppe bald fertig? Gleich, sagte Großmutter. Nimm noch Pfeffer und Salz dran und einen Schuss Essig. So, bitte sehr. Sie rückte den Topf vom Feuer und stellte ihn auf den Tisch. »Wenn Sie kosten möchten...« Hotzenplotz legte die Pfefferpistole weg. »Aufhören!« rief er Kasperl und Seppel zu. »Während ich esse, dürft ihr euch in die Ecke verkriechen und Pause machen.« Er setzte sich an den Tisch, er schnupperte an der Suppe, er wollte den ersten Löffel zum Mund führen, um zu kosten. Da hörte er Seppel halblaut zu Kasperl sagen, »Wie kann man bloß so verrückt sein auf Schwammerlsuppe? Nicht könntest du zum den Hottentotten jagen damit.« »Hä?« fragte Hotzenplotz prompt. »Was muss ich da hören, Seppel? Du magst keine Schwammerlsuppe?« »Brr«, machte Seppel und hielt sich die Nase zu. »Der Geruch allein reicht mir schon.« Hotzenplotz musterte ihn aus den Augenwinkeln. »Und wenn man dich zwingen würde?«
»Wozu?«
»Dass du davon isst?« »Bitte nicht«, sagte Seppel erschrocken, »das dürfen sie mir nicht antun.« »Ach nein«, meinte Hotzenplotz, und dann tat er genau das, was Kasperl im Stillen erhofft hatte. »Großmutter«, rief er, »füllen Sie diesen Bengel mal einen Teller von meiner Suppe ab. Und zwar reichlich, verstanden?« »Aber Sie werden doch«, stotterte Seppel, »Sie werden doch nicht von mir verlangen...« »Dass du den Teller auslöffelst?« Hotzenplotz fletschte die Zähne. »Ja, das verlange ich. Tu, was ich sage und iss das, oder soll es dir leid tun, verdammt nochmal.« Großmutter legte sich für den armen Seppel ins Mittel. »Wo er doch Schwammerlsuppe nicht ausstehen kann.« »Eben drum«, sagte Hotzenplotz. Dabei blieb er, und Seppel musste den Teller auslöffeln, bis auf den Grund. Das fiel ihm in Wirklichkeit zwar nicht schwer, weil er für Großmutters Schwammerlsuppen seit jeher viel übrig hatte, aber er tat so, als ob es ihn schreckliche Überwindung kostete. Hotzenplotz weidete sich daran und verspottete ihn noch obendrein. »Isst du nur tüchtig, isst du nur! Junge Leute von heute dürfen nicht zimperlich sein, schon gar nicht bei Schwammerlsuppe!« Als Seppel den Teller leer gemacht hatte, jagte Hotzenplotz ihn vom Tisch. »So, nun bin ich dran! Mahlzeit!« Er ließ sich die Suppe schmecken. Man hörte es. Schlürfend und schmatzend löffelte er drauf los. Kasperl und Seppel hockten mit trauriger Miene in einem Winkel der Räuberhöhle, als ob sie sich von der Arbeit ausruhen müssten. Von Zeit zu Zeit warfen sie einen verstohlenen Blick auf Hotzenplotz. Sie warteten, bis er den Topf mit der Schwammerlsuppe geleert hatte und den Löffel weglegte. Dies war für Seppel das Zeichen. Er kippte vornüber zu Boden und brach in ein dumpfes Gewimmer aus.
Au, au!
Hotzenplotz drohte ihm mit der Faust. »Was soll das Gewinsel? Aufhören! Schluss damit!« Großmutter eilte, so schnell es die Kette an ihrem Fuß erlaubte, zu Seppel und beugte sich über ihn. Seppel krümmte sich wie in furchtbaren Schmerzen und wimmerte weiter.
»Huh! Au! Au! Helft mir doch! Helft mir! Au!«
Kasperl versuchte ihn zu beruhigen. Seppel heulte und jammerte nur noch herzzerreißender. »Was hat er denn?« fragte Hotzenplotz. Er stand auf und trat näher heran. »Was der hat?« meinte Kasperl. »Das sehen Sie doch. Er hat Bauchweh.« »Au«, heulte Seppel. »Au, au, es zerreißt mich gleich.« Großmutter fasste sich an den Kopf, als sei ihr in diesem Augenblick etwas Grässliches klar geworden. »Knallpilze«, Sie begann sich das Haar zu raufen. Es muss eine Knallpilzvergiftung sein, armer Seppel. Er soll ihn von innen heraus in Stücke reißen. Oje, oje, diese schrecklichen Knallpilze. Und kein Arzt ist da, und kein Arzt ist da. Erste Hilfe. Hotzenplotz wurde käsebleich im Gesicht. Eine Knallpilzvergiftung? Schon glaubte er einen leichten Druck in der Magengegend zu spüren. Mit einem Mal war ihm Hundeelend zumute. Er fühlte, wie ihm der kalte Schweiß ausbrach. »Lässt sich da gar nichts machen?« fragte er. »Doch«, sagte Kasperl, »zum Glück verstehe ich etwas von erster Hilfe bei Pilzvergiftung. Hätten Sie zufällig ein paar feste Stricke zur Hand?« Seppel brüllte vor Schmerz wie ein kranker Ochse. Großmutter weinte bitterlich. Hotzenplotz merkte, dass ihm die Knie zu schlottern begannen. Er ließ sich in seinen Armstuhl fallen, deutete auf die Truhe neben dem Kleiderschrank und sagte mit matter Stimme, »Dort findest du Stricke, so viel du magst. Ich habe mir aus Berufsgründen einen kleinen Vorrat angelegt.« Kasperl warf einen Blick in die Truhe. »Ich glaube, das reicht.« Mit Großmutters Hilfe setzte er Seppel auf einen Hocker. Dann wand er ihn einen langen Strick um den Leib und redete ihm gut zu. »Schön stillhalten, Seppel. Wir schnüren dir jetzt den Bauch zusammen so fest es geht, damit ich die Knallpilze nicht von innen heraus zerreißen können. Merkst du schon eine kleine Besserung?« »Oh ja«, stöhnte Seppel. »Ich glaube, der Schmerz lässt ein wenig nach. Tu noch einen Strick drum, Kasperl.« Hotzenplotz sah mit Staunen und einer gewissen Erleichterung, dass Seppel mit jeder neuen Schlinge, die Kasperl ihm den Leib zog, ein wenig ruhiger wurde. Bis er zuletzt ganz friedlich auf seinem Hocker saß und mit strahlender Miene versicherte, »Alles in Ordnung, Kasperl. Die Bauchschmerzen sind wie weggeblasen. Ich glaube, dass ich es überstanden habe.« Kasperl klopfte ihm auf die Schulter. »Du weißt, dass wir großes Glück hatten. 6 oder 7 Minuten später und alles wäre umsonst gewesen.« Großmutter wischte sich mit dem Handrücken eine Freudenträne aus dem Gesicht. Sie schluchzte. »Ich kann dir gar nicht sagen, Seppel, wie froh ich bin, dass du außer Gefahr bist.« »Und ich?« rief der Räuber Hotzenplotz. »An mich denkt hier überhaupt niemand. Wie?« »An Sie?« fragte Kasperl. »Wie kämen wir denn dazu?« »Weil ich auch von der giftigen Schwammerlsuppe gegessen habe und nicht zu knapp sogar. Wollt ihr mich etwa platzen lassen?« »Das wäre vielleicht das Einfachste«, brummte Kasperl. »Dann hätten wir endlich Ruhe vor Ihnen. Was meinst du, Großmutter?« Großmutter wiegte den Kopf. Dann sagte sie sanft und leise, »Ich glaube, wir sollten ihm trotzdem helfen. Schließlich sind wir ja keine Unmenschen.« Kasperl zögerte eine Weile. Hotzenplotz flehte ihn an, keine Zeit zu verlieren. Er spüre schon, wie es in seinen Eingeweiden rumore. »Na schön«, meinte Kasperl endlich. »Bedanken Sie sich bei Großmutter.« Hotzenplotz musste sich tief in den Armstuhl zurücklehnen und die Hände fest auf den Magen pressen. Dann legte ihm Kasperl den ersten Strick um. »Schön aufrecht sitzen und stillhalten«, sagte er. »Und vor allem die Hände nicht von der Stelle rücken. Sehr brav so. Ich denke, wir haben es bald geschafft. Wenn es Ihnen zu eng wird, sagen Sie mir es.« »Nein, nein«, keuchte Hotzenplotz. »Hauptsache, es zerreißt mich nicht.« Kasperl band ihm die Arme fest an den Leib und schnürte ihn heimlich am Lehnstuhl an. Er umwickelte ihn mit 4 starken Stricken so stramm, dass er kaum noch Luft bekam. »Nun bewegen Sie mal die Arme.« »Das kann ich nicht«, sagte Hotzenplotz. »Wirklich nicht?«, forschte Kasperl. »Und wenn Sie sich große Mühe geben?« Hotzenplotz schloss die Augen und strengte sich mächtig an. Trotzdem gelang es ihm nicht, die Arme zu rühren. »Ist es so richtig?«, fragte er. »Ja«, sagte Kasperl. »So ist es richtig. Mehr haben wir mit dem Affentheater gar nicht gewollt.« »Mit welchem Affentheater?« Kasperl gab Großmutter einen Wink. Großmutter löste die Stricke um Seppels Bauch. »Gut hast du deine Rolle gespielt, Seppel. Hätte ich nicht gewusst, dass es keine Knallpilze gibt, ich glaube, ich wäre vor Angst gestorben.« Dem Räuber Hotzenplotz ging ein Licht auf. »Habt ihr mich etwa angeschmiert? Hätte ich gar nicht zu platzen brauchen, auch ohne die Stricke nicht? Oh, ihr verdammtes Lügenpack! Jagen mir diese Scherzbolde einen solchen Schreck ein für nichts und wieder nichts!« Kasperl und Seppel hatten damit gerechnet, dass Hotzenplotz einen Wutanfall kriegen würde. Stattdessen brach ein wildes Gelächter aus. rief er. »Fein habt ihr das gemacht, ihr 3 Schlauberger. Oberfein. Wisst ihr auch, dass ihr mich wieder losbinden müsst?« »Darauf können Sie lange warten«, erwiderte Kasperl. »Sagt das nicht, oder habt ihr vergessen, dass ich den Schlüssel zu euren Fußstellen in die Westentasche gesteckt habe?« »Und wo sitzt die?« »Genau an der Stelle, wo jetzt meine Hände sind.« »Wie wollt ihr denn an den Schlüssel kommen, ohne mich loszubinden? Könnt ihr mir das verraten?« »Die Pfefferpistole, Kasperl, wird dir nichts nützen. Die ist nämlich nicht geladen.« Kasperl und Seppel und Großmutter waren wie vor den Kopf geschlagen. Hotzenplotz hatte leider recht. Zu dumm, dass sie nicht an den Schlüssel gedacht hatten. Aber man kann nicht an alles auf einmal denken. »Ich könnte mich totlachen, wenn ich mir eure langen Gesichter ansehe«, wieherte Hotzenplotz. »Ehrenwort, regelrecht totlachen.« Dann fuhr er sie plötzlich mit zorniger Stimme an. »Los jetzt, elenden Stümper! Wie lange soll ich hier noch warten? Nehmt mir die Stricke ab und dann wollen wir weitersehen, verdammt nochmal!«
»Im Übrigen, Sie sind verhaftet.« In der Zwischenzeit war der Herr Polizeioberwachmeister Alois Nymphelmoser nicht faul gewesen. Geleitet von allen guten Wünschen der Witwe Schlotterbeck hatte er Wasti an die Leine genommen und war mit ihm in den Wald geeilt. Beim alten Steinkreuz nahm Wasti die Fährte des Räuber Hotzenplotz auf. Er war wirklich ein ausgezeichneter Spürhund. Die Schnauze am Boden zerrte er den Oberwachmeister hinter sich her, so ungestüm, dass Herr Nymphelmoser kaum Schritt halten konnte. »Brav, Wasti«, keuchte er, »brav, du machst du deine Sache. Wenn wir den Räuber geschnappt haben, gibt es eine Wurst, Wursti. Waff, machte Wasti. Waff, waff. Damit wollte er sagen, dass er Herrn Dimpfelmoser verstanden hatte. Von jetzt an war er mit doppeltem Eifer am Werk. Er versagte es sich sogar, an besonders einladenden Bäumen das Bein zu heben. Ich bin ja gespannt, wohin er mich führt, dachte Herr Dimpfelmoser. Seine Enttäuschung war grenzenlos, als sich herausstellte, dass die Fährte bei der vernagelten Räuberhöhle endete. Da konnte doch was nicht stimmen. Du musst dich getäuscht haben, Wasti, brummte er. Weff, machte Wasti. Weff, weff. Damit wollte er sagen, dass er sich nicht getäuscht hatte. Doch, widersprach ihm Herr Dimpfelmoser, du hast dich getäuscht, und zwar ganz gewaltig. Mit Wursti Wursti ist es für heute aus. Aus und? Nanu, was ist das denn? Herr Dimpfelmoser legte die Hand ans Ohr. In der Räuberhöhle schrie jemand herum. Das hörte er deutlich. Der Stimme nach war es Hotzenplotz. Donnerwetter, dachte Herr Dimpfelmoser. Die Höhle ist vorschriftsmäßig vernagelt und trotzdem befindet sich dieser Kerl darin. Das geht doch wohl nicht mit rechten Dingen zu. Ohne sich lang zu besinnen, riss er die Bretter vom Eingang weg, dann zog er den Säbel, drückte den Helm in die Stirn und sprengte mit einem Fußtritt die Tür. Heff, heff, kläffte Wafsti. Und ehe Herr Dimpfelmoser ihn daran hindern konnte, schoss er an ihm vorbei in die Höhle. Gleich darauf schrie der Räuber Hotzenplotz, Zeter und Mordio. Auf weh, nimm das Viech weg, das ist ein Krokodil. Hilfe, Hilfe, die Bestie will mich fressen. Herr Dimpfelmoser wusste, was seines Amtes war. Wasti, rief er, man darf dem Gesetz nicht vorgreifen. Komm bei Fuß. Im Übrigen sind Sie verhaftet, Hotzenplotz. Machen Sie keine Geschichten, kommen Sie raus da. Ich kann nicht, Herr Oberwachmeister. Was denn? Sie können nicht. Machen Sie sich nicht lächerlich, Mann. Herr Dimpfelmoser betrat die Höhle. Nun sah er, dass Hotzenplotz an den Armstuhl gefesselt war. Kasperl, Seppel und Großmutter standen daneben und riefen im Chor, »Sie schickt uns der Himmel, Herr Oberwachmeister!« Dimpfelmoser winkte belämmert ab. »Ich bin wieder einmal zu spät dran«, seufzte der Hotzenplotz, »kann sich nicht wehren, ich brauche ihn bloß noch abzuführen und fertig. Das ist auf die Dauer ein bisschen wenig, finde ich.« Kasperl rasselte mit der Kette. »Sehen Sie nicht, dass wir festhängen? Hotzenplotz hat den Schlüssel in seiner Westentasche. Wir können nicht an ihn ran.« »Oho«, rief Herr Dimpfelmoser, »da werden wir wohl den Dieben Wasti bemühen müssen.« »Haff, haff«, bellte Wasti und fuhr auf den Räuber los. »Nein«, flehte Hotzenplotz, »halten Sie bitte das Krokodil zurück. Ich will alles tun, was Sie von mir verlangen. Ich halte ganz still.« Nun war es ein leichtes, ihn loszubinden und ihm den Schlüssel abzunehmen. Kasperl befreite Großmutter von der Kette, dann Seppel und schließlich sich selbst. »Sehen Sie, dass Sie durchaus nicht zu spät gekommen sind«, sagte Großmutter zu Herrn Dimpfelmoser. »Wir sind Ihnen eine Menge Dank schuldig.« »Keine Ursache«, wehrte Herr Dimpfelmoser bescheiden ab. »Ich habe nur meine Pflicht getan.« Doch im Innersten seines Herzens strahlte der brave Mann wie ein fünfmal gescheuerter Kupferkessel, auf den die Sonne scheint. Bratwurst mit Sauerkraut. Am späten Nachmittag kehrten sie wohlbehalten ins Städtchen zurück. Der Herr Polizeioberwachmeister Alois Dimpfelmoser radelte mit gestrenger Amtsmiene vorne weg. Großmutter saß auf dem Gepäckträger, ließ die Beine vergnügt auf die linke Seite baumeln und winkte den Leuten am Straßenrand mit der einen Hand zu, während sie in der anderen einen langen Strick hielt, an dessen Ende der Räuber Hotzenplotz festgebunden war. Kommen Sie, nur nicht müde werden!« Hotzenplotz ließ den Kopf hängen. Seine Nase wurde mit jeder Minute länger, er knirschte vor Wut mit den Zähnen. »So was muss mir passieren«, knurrte er, »so was mir!« Kasperl und Seppel marschierten am Ende des Zuges. Sie trugen Herrn Dimpfelmosers gestohlen und nun glorreich wiedergewonnene Uniform. Stolz hatte Seppel den Polizeihelm über den Hut gestülpt und den Säbel geschultert. Kasperl war in den blauen Rock mit den silbernen Knöpfen geschlüpft, der ihm viel zu groß war. Die Blechkanne mit dem Lösegeld trugen sie abwechselnd. Jetzt war gerade Seppel dran. Kasperl durfte einstweilen Wasti führen. »Waff, waff«, bellte Wasti. Und wehe, wenn Herr Hotzenplotz ihm zu langsam lief. Gleich schnappte er unerbittlich nach seinen Waden. Sie brachten den Räuber zum Polizeibüro. Hotzenplotz wurde im Besenschrank eingesperrt. Kasperl, Seppel und Wasti bewachten ihn. Großmutter eilte heim, um das Abendessen zu richten, und Oberwachmeister Dimpfelmoser führte ein dienstliches Telefongespräch mit der Kreisstadt. »Jawohl, Herr Inspektor, Sie haben ganz recht verstanden. Es handelt sich um den berüchtigten Räuber Hotzenplotz.« Wo wir ihn haben? Vorläufig steht er im Besenschrank. Ja, er ist gut bewacht. Sie können ihn bei mir abholen. Wie bitte? Abholen, sagte ich. Herr Inspektor, abholen. Kurz nach sechs fuhr ein Auto mit 7 schwer bewaffneten Polizisten vor, die Hotzenplotz in die Kreisstadt mitnahmen. Kasperl, Seppel, Herr Dimpelmoser und Wasti blickten dem Auto nach, bis es um die Rathausecke verschwunden war. Was geschieht nun mit ihm? Wollte Kasperl wissen. Herr Dimpelmoser zwirbelte seinen Schnurrbart. Sie sperren ihn ins Gefängnis und werden ihm den Prozess machen. Meinte Seppel. Und wenn er dort wieder ausreist? Unmöglich, sagte Herr Dimpelmoser. Ein Kreisgefängnis ist schließlich kein Spritzenhaus. Dort hilft ihm auch keine Blinddarmverrenkung nichts. Er schloss das Büro ab, dann gingen sie miteinander nach Hause, wo sie von Großmutter schon mit dem Abendessen erwartet wurden. Als sie eintraten, merkten sie gleich, dass das Häuschen von einem unbeschreiblich herrlichen Duft erfüllt war. Großmutter, staunte Kasperl. Ist heute nicht Sonntag? Wo hast du denn plötzlich die Würste her? Nun ja, meinte Großmutter augenzwinkern, man hat ebenso seine Beziehung. In der Wohnstube war schon gedeckt. Für Herrn Oberwachmeister Dimpfelmusser stand ein Krug Bier bereit und für Wasti ein flacher Teller im Ofenwinkel. Großmutter trug das Sauerkraut und die Bratwürste auf, das Festmahl begann. Prost, rief Herr Dimpfelmoser und schwenkte den Bierkrug. Auf alle, die mir geholfen haben, den Räuber Hotzenplotz wieder einzufangen. Übrigens auch auf Frau Schlotterbeck. Großmutter nickte. Sie hatte daran gedacht, Frau Schlotterbeck heute Abend mit einzuladen. Aber wie sollte ich sie verständigen, wo sie doch so weit draußen wohnt? Einen Augenblick später schellte es an der Haustür. Kasper lief öffnen und er glaubte nicht recht zu sehen. Frau Schlotterbeck kam hereingewabbelt. Sie? Fragte Großmutter überrascht. Woher wussten Sie? Grundstück. Frau Schlotterbeck klemmte sich das Monokel ins rechte Auge. Bei meinem Beruf? Wasti begrüßte sie stürmisch. Es fehlte nicht viel und er hätte sie umgerissen vor lauter Freude. Guter Hund, braver Hund. Frau Schlotterbeck tätschelte ihm die Schnauze. Frauchen ist stolz auf dich. Und mit gutem Recht, rief Herr Oberwachmeister Dimpfelmoser. Es gibt auf der ganzen Welt keinen besseren Polizeihund als ihn. Frau Schlotterbeck seufzte gerührt. Und trotzdem, sagte sie traurig, trotzdem wollte ich, dass er wieder ein Dackel wäre. Ein ganz gewöhnlicher kleiner Dackel. Kasperl tröstete sie und versprach ihr, er werde sich etwas einfallen lassen, um Wasti wieder zu seinem richtigen Aussehen zu verhelfen. Irgendwie muss das doch möglich sein, meinte er. Machst du mit, Seppel? Klar, sagte Seppel, gleich morgen wollen wir damit anfangen, uns den Kopf zu zerbrechen. Es wurde ein schöner und langer Abend, an den sie noch lange denken sollten. Großmutter musste der Witwe Schlotterbeck und Herrn Dimpfelmoser genau erzählen, wie sie von Hotzenplotz auf dem Fahrrad entführt worden war. Und Herr Dimpelmoser prostete ihr bei jeder Gelegenheit zu. Respekt, rief er immer wieder, Respekt. Kasperl und Seppel sorgten dafür, dass Wasti stets ausreichend Wursti-Wursti auf dem Teller hatte. Sie selbst aßen Bratwurst mit Sauerkraut, bis sie Bauchweh bekamen und waren so glücklich, dass sie mit keinem Menschen getauscht hätten. Nicht einmal um den Preis einer Dauerfreikarte auf der Achterbahn.